gibt es ganz viel Information. Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot. Und egal, was du grad tust, das kann sicherlich warten. Mann, hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben. Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themensalat. Und manchmal auch Beef, ja, das Leben ist hart. Es ist die zu dem Vinio, der Sascha und Endglaze. Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ich bin's, euer Stevino. Draußen ist Schnee und weiß und kalt und eklig. Und ich bin hier mit dem guten alten Enclase. Clays, schön, dass du da bist.
Guten Tag, ich bin es, ja.
Du bist es, was? Was bist du jetzt, ja?
Ich bin da.
Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ja. Sag mal, weißt du eigentlich, dass wir letzte Woche Jubiläum hatten, ohne dass wir es so richtig gemerkt haben?
150 oder was?
150, genau. Mhm. Kleines Jubiläum. Jahre, ne?
Ja. Das ist krass.
Rechne das mal hoch, ey. Jede Folge so 1,5 Stunden, da sind wir bei über 200 Stunden Herrenspielzimmer, ne?
Das ist krass. Ich hab den einen gesehen auf Twitter, der gepostet hat, die Spotify-Statistik. Ja. Hat 7800 Minuten das Jahr gehört. Der Arme, der ist ja mental völlig zerstört.
Der ist fertig, ne, mit der Welt. Ich hab sowieso jetzt, Spotify hat ja seine Charts rausgehauen. Und super von super vielen Community-Mitgliedern irgendwie Screenshots gekriegt. Man kann ja so, wenn man das dann so seine eigenen privaten Jahrescharts abruft, dann gibt's dann immer so Statistiken, ne, welchen Podcast habe ich gehört. Und das kann man da auch auf Teilen drücken. Und super viele Leute bei uns aus der Community haben mir ja irgendwie geschickt, dass wir dann bei denen unter den Top 5 waren. Also vielen, vielen Dank dafür.
Ja. Ja. Dann ziehen ja auch durch, ne? Na gut, wir hatten die kleine Pause im Jahr, aber ja, haben wir jetzt 3 Jahre auch durchgezogen. Aber du bist ja eh ein Durchzieher.
Ich bin eh ein Durchzieher.
Seit 87.000 Jahren oder so.
Ja, das stimmt. Ich bin ein Durchzieher. Und ich muss sagen, ne? Ich war gerade mit meinem Kumpel Grognack im Chat und habe so ein bisschen Bock auf gar nichts gehabt, weil ich momentan ganz gerne WoW Classic Season of, wie heißt es, also Classic Plus spiele. Und dann habe ich, das darf man gar nicht laut sagen, habe ich so ein bisschen keinen Bock auf den Podcast verspürt. Das hat man ja mal. Und dann hat er gesagt, ja, guck mal, lass doch einfach ausfallen. Hab ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Manchmal kommt auch die Lust dabei und so ist es ja meistens, ne? Hab ich ganz oft in letzter Zeit die Erfahrung gemacht. Gerade mit Depressionen, Sachen, auf die du keinen Bock hast. Manchmal muss man einfach über den eigenen Schatten springen und sie machen und dann sind sie auch gut. Weißt du, wie ich mein?
Hm. Ja, klar. Ja. Immer so, ne?
Und jetzt habe ich, ja, nicht immer so. Manchmal ist es, hat man auch keinen Bock dabei, aber ja, ich hab jetzt wieder Bock, jetzt gerade gekriegt. Ich hab Bock. Warte mal, irgendwas wollte ich dir noch erzählen. Shit.
Wir hatten jetzt. Soll ich erst mal erzählen, warum Nomi nicht da ist?
Ach so, also, ja, stimmt.
Nicht, aber ich gehe davon aus, dass Nomi verschlafen hat, weil ich den heute Morgen noch in TFT gesehen habe. Ich meine, ich hätte auch fast verschlafen, aber ein anderes Thema.
Hat sie denn die ganze Nacht gezockt oder was?
Ich weiß nicht. Der Nomi hat auch manchmal einen wilden Schlafrhythmus. Und ich glaube, der hat, ich meine, er war bei Family am Wochenende und dann hat er vielleicht einen Schlafrhythmus versorgt, als er zurückkam, hat zu lange gemacht und dann hat er verpennt. Würde ich ihm
zutrauen. Vielleicht taucht er ja noch auf, das wäre ja schön.
Vielleicht taucht er noch auf, ja, ja.
Sag mal, hast du den ersten Teaser-Trailer zur zweiten House of the Dragon Staffel gesehen?
Nee. Nur Bilder gesehen. Auf Twitter irgendwie.
Ja, genau. Also, die Bilder, die sahen mega aus, ne? Die sah aus wie ein Öl gemalt. Ja. Was war das? Blood to Blood and Fire to Fire oder Fire to Fire oder so?
Ich habe nochmal Zeit, dass wieder eine gute Serie kommt.
Oh, ich habe da richtig Bock drauf. Und es gibt auch einen Teaser-Trailer jetzt. Und Alter, ich hab wirklich Gänsehaut gehabt und hab gedacht, oh geil, bald wieder das gucken. Also im Sommer ist es angekündigt, dauert noch ein halbes Jahr. Aber sieht richtig gut aus wieder. Haben wir mal eine richtige Bombenserie, über die wir auch wieder reden können. Also für alle, die noch nicht geguckt haben, ist auch auf meinem Blog, svenio.de, einfach House of the Dragon, erster Teaser zur zweiten Staffel. Sieht mega aus. Und wo wir gerade dabei sind, kam gestern auch noch ein erster Trailer zu der vierten Staffel von The Boys, der auch mega gut war.
Ah, da bin ich ja nicht mehr so krass.
Was?
Aber das gucke ich ja. Ja, ich war doch schon von Staffel 3 nicht so begeistert wie ihr. Ich finde, das dreht sich im Kreis, ich bleib dabei, aber naja, unterhaltsam war es ja trotzdem.
Ja, du hast schon recht, es dreht sich wirklich im Kreis, aber ja, der Trailer ist richtig geil.
Irgendwie scheint, was in Staffel 2 und 3 passiert ist, keine Ahnung.
Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Irgendwie, man hat so ein paar Bruchstücke, so Szenen,
Es ist halt Meme-Potenzial ohne Ende, ne? Die Homelander-Memes aus Staffel 3, daran erinnere ich mich, wie er die ganze, ich meine, das ist ja zur Popkultur übergegangen, aber ansonsten, keine Ahnung, um was es ging, wenn ich ehrlich bin.
Also lustigerweise, wenn ich an die zweite Staffel zurückdenke, dann das Einzige, was mir einfällt, ist wirklich das Staffelfinale mit dem Jungen, der seine eigene Mom weggelasert hat und Homelander, der die Nazi-Tussi überall weggeballert hat. Das ist alles, was ich noch von der zweiten Staffel weiß.
Ja, zwei war die Tussi, genau, ja. Ach, whatever. Also die haben sehr verschmolzen, keine Ahnung. Ich fand
Staffel 1 richtig gut. Aber guck dir mal den Trailer an, der ist wirklich richtig gut. Also beide Trailer sind richtig gut. Bei House of Dragons ist mehr so ein Teaser, wo alles durcheinander geht. Und der Trailer von The Boys, da ist schon so ein kleines bisschen irgendwie, in welche Richtung es gehen wird. Das könnte eine gute Staffel werden. Also ich habe richtig Bock auf beides.
Ja, ich habe semi Bock auf Dings, auf The Boys, aber sehr viel Bock auf House of the Dragon. Da kann ich mal wieder normale Menschen sehen. Ist ja verrückt, nicht so animierte.
Trag das gerade hier auf meine schöne Liste ein und mute mich dafür immer, damit wir auch einen aktuellen Ablauf hier haben, Senderablauf. Ich freue mich auf beides, ich habe auf beides mega Bock. Ich glaube, House of Dragon ist das neue Game of Thrones, da kann man sich wirklich drauf freuen. Der Teaser sieht halt auch ultra stimmig aus, die ganze Atmosphäre ist geil. Wenn ich schon allein die Drachen fliegen sehe oder diesen größten von allen, der ja im Staffelfinale der ersten Staffel da den Kleinen weggesnackt hat.
Wenn der durch die Gegend fliegt. Aber in Spoiler-Laune.
Ja, aber das ist ja, komm, also die erste Staffel ist jetzt 2 Jahre her, sorry, aber das darf ich ja wohl jetzt sagen, oder?
Ich find's so lustig, wie du die gesamten Enden einfach so nebenbei wegspoilerst. So einfach so aus dem Handgelenk.
Bäh. Das ist jetzt kein krasser Spoiler, okay?
Ist ja auch scheißegal.
Weggesnackt und so, aber also sorry. Ich kann nicht mein Leben lang über keine Serienenden reden dürfen, nur weil es irgendjemand da draußen gibt, der es noch nicht geguckt hat und es irgendwann noch gucken will. Das ist 2 Jahre her, das muss man jetzt geguckt haben, es tut mir leid.
Also ich habe Sixth Sense nie geguckt, weil ich 10.000 Mal gespoilert wurde vorher aus jeder anderen Serie und Film. Deswegen habe ich ihn nie geguckt. Hab ihn delayed. Und dann war es zu spät. Jetzt wusste ich eben, was es
too geht. Too late to apologize. Ja.
So war es leider. Naja.
Sixth Sense für mich. Mein Lieber, ich scroll gerade so ein bisschen meinen Blog lang, um über Sachen zu reden. Ja, wie gesagt, ihr Lieben, wir warten auf Nomi. Ich hoffe, dass er noch kommt. Ich wollte gerne mit ihm auch über Football reden, weil es ja momentan wieder geil und spannend und so weiter ist. Und bis dahin können wir ein bisschen über die Saison der Entdeckung reden. Hast du reingeguckt?
Das musst du machen, glaube ich.
Du bist TFT-addicted, ne?
Boah, Addicted trifft's nicht mehr so gut. Ich bin schon wieder abgefuckt, aber ja.
Was, echt?
Okay. Ja, ganz schlimm. Aber ist okay, ich ertrage das noch.
Ja, also für alle, die jetzt nicht wissen, was die Saison der Entdeckung ist. Eigentlich wollte ich eine Kolumne drüber schreiben auf meinem Blog, aber ja, ist immer so doppelt gemoppelt, ne? Das ist immer das Problem. Ich habe 2 Podcasts in der Woche und dann auch noch Kolumnen schreiben. Ich verbrenne mein Pulver quasi immer in die Podcasts. So. Also ich bin relativ, ehrlich gesagt, macht es richtig Spaß. Also was mich richtig abfuckt, ist das Level in Classic. Das ist halt einfach nicht geil. Das ist halt nach heutigen Maßstäben einfach ganz, ganz furchtbares Game Design. Keine Ahnung, du rennst ja nur, du hast kein Mount, du rennst nur, du latschst nur. Das ist wirklich Run Simulator. Also früher war das halt die Art von Content, ne? Früher wurde der Content so halt gestreckt von Blizzard. Es ist unerträglich. Du latschst und ich hab im Elfengebiet angefangen, weil ich einen Druiden gespielt habe. Da muss man ja leider Nachtelf spielen. Und diese Teldrassil-Startgebiet ist einfach Pain in the Ass. So auf der einen Ecke der Karte, nimm eine Quest an, lauf bis zum anderen Ende der Karte nach Thandassus oder in irgendeinem Mondbrunnen, der da ist, und lauf wieder zurück. So, also du läufst nur. Das ist unfassbar anstrengend. Aber was echt geil ist, ist diese Sache mit den Runen. Das haben sie echt gut gemacht, finde ich. Weil man muss sich das so vorstellen, jede Klasse hat seine normalen Spells, ist ja klar, aber du kriegst neue Spells über Runen dazu. Und diese Runen musst du suchen oder freischalten. Manche werden einfach gedroppt, manche haben irgendwie kleine Quests, die du machen musst. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du so auf der ganzen Welt unterwegs bist, um deine Runen zu sammeln. Und dann hast du halt Spells, die ja entweder ganz neu sind oder die später an irgendeinem Addon dazugekommen sind, sodass die Klassen einfach stärker werden und du nicht mehr dieses, was man so von Classic kennt, dieses, Ich drücke alle 10 Sekunden eine Taste und für mein Spell aus. Zum Beispiel als Warrior ist es ganz extrem, ne? Du, keine Ahnung, Mortal Strike oder was weiß ich was. Und der Rest ist dann Auto-Attack. Und das ist ja so öde. Und durch diese ganzen neuen Spells, die du über Runen kriegst, macht das Spiel einfach dynamischer und schneller und besser. Beispiel. Ich spiele einen Druiden. Gerade so bis du deine Katzenform kriegst mit Level 20, bist du ja quasi jemand, der nur Vress spammt. So. Und da ist das Problem gewesen, dass du es nicht so oft einsetzen konntest und damit Auto-Hit deine Mobs kaputt hauen musstest, weil Vress relativ viel Mana kostet und du dann relativ schnell OOM bist. So. Und dadurch hat das lange gedauert. Die erste Rune, die ich gekriegt habe, ist, Vress kostet keine Mana mehr. Das ist halt so unfassbar viel wert, weil du einfach Vress durchspammen kannst und das macht das Spiel schneller. Und so ist es, ist ein ganz gutes Beispiel. So ist es in vielen Bereichen. Du hast nicht mehr dieses Auto-Attack und alle 10 Sekunden eine Taste machen können, sondern du hast nonstop was. Und das ist wirklich gut durchdacht von Blizzard, komischerweise. Und das macht das wirklich erträglicher. Und ich bin jetzt Level 16 gerade geworden. Es ist ja Cap Level 25, das heißt, das kann jeder schaffen. Das Einzige, was natürlich stressig ist, ist, die Server sind sowas von überfüllt. Das ist schwierig. Es gibt eine Handvoll Server, ich glaube 5 oder so. Wir haben Glück gehabt, dass wir sind im Spiel auf Crusader Strike. Wir haben Glück gehabt, dass das der Server ist, der einzige Server ist, der keine Warteschleife hat. Und der ist, also trotzdem sind die ganzen, also es gibt natürlich wieder diese Layer-Technologie, das heißt, ne, das wird aufgeteilt, die Spieler. Aber es ist trotzdem völlig überfüllt. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie man zum Beispiel in vor den Deadmines diese Begleiter-Quest für The Messenger, da stehen 20 Leute, die warten, dass der spawnt. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Aber ja, man muss halt dadurch, man grindet halt viel. Manche Quests kannst du halt nicht machen, weil es so voll ist. Aber das ist wirklich das Einzige, was wirklich nervt, ist wirklich diese Überfüllung. Alles andere ist echt ganz nett.
Und wieso nur Level 25?
Weil es das gecapped ist auf Level 25 erstmal. Es gibt
keine Ahnung. Was macht man denn dann da? Dann ist man 25 und dann ist
es gibt ein Raid. Es gibt für Level 25 ein Raid.
Ah, okay. Okay, also gibt's nicht das normale. Okay.
Also ich kann mir vorstellen, dass es relativ schnell langweilig werden wird, weil wenn man Level 25 ist, was ja nicht so arg lange dauert, keine Ahnung, nächsten Freitag wollen wir alle Black Phasm raiden, das heißt, keine Ahnung, wir brauchen jetzt noch 9 Level oder so. Ich mache jeden Tag 2, dann sollte das passen. Aber wenn man dann 25 ist, dann kann man raiden oder seine Equip verbessern. PvP machen könnte ich mir auch geil vorstellen, schön, wie heißt es? Capture Warsong. The Flag. Warsong, genau. Aber die Frage ist halt, wie lange ist das motivierend? Ne? Wenn du dann deinen Raid gemacht hast und deine Items hast und ein bisschen PvP gemacht hast. Aber dann wird heute irgendwann die nächste Phase freigeschaltet und die geht dann, was weiß ich, bis 45 oder so. Und ja, es macht Spaß. Ich finde diese Idee mit den Runen, so, es ist halt Classic Plus Content, ne? Es macht halt einfach das, was es machen soll. Es macht halt Plus Classic attraktiver und schneller und besser. Und das ist ganz gut. Also ich kann das den Leuten echt nur empfehlen. Ihr Lieben, schaut mal rein. Es fühlt sich an wie Classic in besser. So. Von daher, alle, die sowieso Classic lieben, sollten mal reinschauen. Es ist wirklich ganz gut durchdacht. So.
Geht man da jetzt hin, leveln 25, was man ohne Probleme in einem Tag machen könnte auch, wenn man wirklich motiviert ist. Und dann ist man fertig und macht einen einzigen Raid. Und ansonsten, was macht man dann?
Deadmines, Equip verbessern, warten, dass die nächste Phase freigeschaltet wird.
Oh, Höhle geht auch, Höhle des Wehklagens.
Genau.
Da gibt es das beste Gear wahrscheinlich. Für 25, oder?
Mhm. Ich bin ja nicht so ein Classic-Freak, aber ich habe ja die ganzen Glanzen hier, so Maris und Dennis, die sind ja alle Classic-verrückt. Die haben richtig Bock darauf. Also, das wird wahrscheinlich relativ schnell langweilig werden, wenn du Max-Level bist. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Phase dauern wird, ehrlich gesagt.
Also wenn die zu lange dauert, oder?
Boah, ich bin so oft gestorben schon. Das ist halt Classic, ne? Da pullst du halt ab und zu mal unabsichtlich drei Mobs und die schlagen dich tot, ohne dass du was machen kannst, ne? Ja. Also ich find's ganz gut. Und da ich sowieso momentan nichts anderes zum Zocken habe, weil Diablo 2...
Deine TFT-Karriere will nicht starten, sagst du?
Wir haben es ja schon mal versucht. Ich glaube, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Mich überfordert bei TFT diese Items und was ich wo rauscraften kann.
Mittlerweile wird mich noch viel mehr überfordern. Das ist so viel komplexer geworden. Ja. Es ist
dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich mich damit nicht, meine letzten grauen Haare auch noch ausfallen.
Ja. Underlords war ein bisschen einfacher, überschaubar.
Ja, ja, es war schön. Gibt's da, ist da eigentlich mal irgendwas wieder passiert? Nee, ne? Nee,
das ist komplett abandoned.
Das ist tot, ja, okay.
Die haben alles abandoned, was in dem, ich weiß nicht, ich bin immer noch sehr enttäuscht von Valve, aber ja.
Hast du eigentlich diesen Shitstorm mitgekriegt bezüglich dieser internen Umfrage von Diablo 4, die sie gemacht haben, dass Pay-to-Win ins Add-on kommen soll?
Ja, hast du mitgekriegt? Hab ich gesehen. Mhm. Ja, ist also, alles sehr dreist schon wieder, aber ja.
Jetzt haben sie ja einen Campfire-Chat gemacht diese Woche, wo sie betont haben, es wird kein Pay-to-Win im Game geben. Aber haben sie das vor Diablo Immortal ja auch gesagt? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also, es gibt eine interne Umfrage, für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Es gab eine interne Umfrage, die geleakt wurde von Blizzard, wo so ein bisschen zur Diskussion gestellt wurde, was können wir machen, mit anderen Worten, wie weit können wir gehen? Und Teil dieser Umfrage waren halt auch so Sachen wie, ja, du kriegst Begleiter, wenn du das teuerste Paket kaufst, kriegst du Begleiter eine Saison vor dem Add-on, wo man schon so sagt, wow, okay, scheiße. Dann, warte mal, da waren so viele Dinge. Dann, also das Krasseste war, dass du halt legendäre Aspekte und Items kriegst, wenn du das die 99,99 ausgibst, so. Also wirklich, das wäre dann halt richtig Pay-to-Win, ne? Dass du also quasi Items kriegst, die andere nicht kriegen, für Geld. Klarer geht die Definition nicht. Ist halt die Frage, wie stark wären die Items oder ist das größtenteils was Optisches? Aber die Leute sind halt ein bisschen empfindlich geworden. Was heißt empfindlich? Also völlig zu Recht empfindlich geworden. Nach dem Diablo Immortal Disaster. So und so weiter. Aber wie gesagt, es gab jetzt einen Campfire-Chat, wo ausdrücklich und ausführlich das angerissen wurde. Und sie sagen, es wird kein Pay-to-Win geben.
Ach, mich widert das eigentlich alles generell auch einfach nur noch an mit ihren scheiß Paketen da. Was soll denn das? Wo soll denn das noch hingehen? Bald haben sie ihre 87.000 Euro Collectors Editions oder so. Ist ja völlig absurd. Dafür kannst du 5 Tage früher spielen oder so. Also ich meine, mittlerweile ist ja nicht mehr so, dass du sagst, ja, meine Güte, wir haben die normale Edition und dann haben wir vielleicht noch so eine, weißt du, wie es damals mal geplant war, für richtige Fans noch eine bessere Dings. Dann kriegst du noch, was weiß ich, weißt du, eine schöne Box, die du hinstellen kannst oder so.
Ja.
Dann hast eine Karte drin oder so. Nee, mittlerweile, also hast du ein 60-Euro-Paket und ein 70 und ein 80 und ein 90 und ein 500.000-Euro-Paket. Ja. Und jedes Mal darfst du einen Tag früher spielen und kriegst noch irgendwas in den Arsch geblasen. Es hat ja überhaupt nichts mehr mit.
Ja, es geht nur noch darum, Liebe irgendwie
das Game oder so zu tun. Das ist einfach,
das ist maximale Gewinn rausschlagen, ne? Ja.
Ja, es ist ja genau das Gleiche. Es macht Blizzard halt einfach auch wirklich als Vorreiter praktisch für das in einem Ausmaß, wo du denkst mittlerweile, what the fuck, ey, ich habe gar keinen Bock, das durchzulesen, welches Paket. Weißt du, das ist, da liest du ja ein Buch durch, um zu wissen, welches Paket du spielen willst.
Ja, also, und vor allem, du willst ja auch so früh wie möglich spielen. Das heißt, dieses Paket, wo du halt eine Woche oder 2 Wochen vorher spielen kannst, ist eigentlich eine Unverschämtheit, ja.
Ein absolutes Unding, was da passiert ist, was sie sich ausgedacht haben. Also Blizzard war, glaube ich, nicht die Ersten, aber haben es natürlich sehr schnell adaptiert. Dieses unglaublich ekelhafte Early Access, was du jetzt überall brauchst, das ist ja nichts anderes als Pay-to-Win in jedem dieser Spiele, in sich schon. Also wenn du einfach 3 Tage mehr kriegst oder eine Woche oder wie auch immer, es ist ja egal, dann ist das ja in sich schon ein absurder Spielvorteil. Und noch dazu arbeiten sie da halt einfach mit FOMO irgendwie in einer gewissen Hinsicht, ne? Dass die Leute halt einfach sagen, oh, meine ganzen Freunde spielen jetzt schon, du wirst ja auch reingebaitet. Also ist ja klar, du willst ja beim Release des Spiels da sein. Und jetzt kannst du sagen, ja, jetzt kommen einige Leute aus der Ecke und sagen, also ich bin ein ganz entspannter Mensch, mir macht das nix, ich kann auch eine Woche später spielen. Ja klar, so Leute gibt's auch, aber die meisten Leute, weißt du, ich guck halt auch nicht das Fußball-WM-Finale eine Woche später. Ich will schon dabei sein, wenn es losgeht, weil da werden halt auch Geschichten geschrieben, da passieren halt Sachen wie bei einem großen Release, also meistens passieren Serverschwierigkeiten, aber,
ja, aber
in vielen Fällen passiert dann halt auch diese Überfüllung und daran erinnert man sich halt, weil da irgendwie 10 Milliarden Leute rumstehen und was weiß ich, ne? Das ist halt einfach cool. Und all das nehmen sie mittlerweile einfach weg und versuchen die Leute aufzusplitten. Das ist natürlich eine clevere Taktik auch, damit die Server halten teilweise. Aber, also, ich finde das wirklich sehr, sehr unattraktiv. Dieses Hin- und Her-Gesplitte und ja, whatever. Es ist einfach, also früher hast du dich auf ein Spiel gefreut und das kam raus und du wusstest, ja, ich habe das Spiel gekauft, ich habe mir das vorbestellt, ne, nehmen wir einfach Burning Crusade oder so.
Mhm.
Und ich gehe in den Mediamarkt und das ist voll cool, das ist ein cooles Event und alle spielen ab 0 Uhr und alles ist geil. Und heute ist es, boah, ja. Schade, die haben leider den Content schon komplett clear, die anderen Leute, weil die haben 7 Tage vorher spielen können. Und du denkst dir so, ja, fick dich doch. Ja. Also ich finde das alles ein Unding und ach,
Eklig ist das richtig. Alles eklig, was mit der Spieleindustrie passiert ist. Bäh.
Ja, ich sehe es genauso. Das ist wirklich scheiße. Gerade. Ja, das ist ja auch eine Form von Erpressung, ne? Entweder du bezahlst mehr oder du. Das ist halt was Besonderes, wie du schon gesagt hast, dieses irgendwie so früh wie möglich zu spielen, so.
Und weil wir auch so erzogen wurden. Also jetzt unsere Generation mal mindestens, aber zum Beispiel, also auch die neue immer noch, weil, ich meine, das ist ja einfach was Cooles, ein Spielrelease. Da gibt's natürlich schon immer diese, nennen wir es mal Nörgler, die sagen, ja, never play on Patch Day und was auch immer, weil es gibt halt Probleme. Aber trotzdem ist es ja immer ein besonderes Event. Also ich erinnere einfach nur an WoW. Das WoW hatte die Expansion halt immer um 0 Uhr gestartet. Manchmal ging es so 20 Minuten früher los. Das wusste dann kaum wer, aber ist ja egal. Und alle waren halt da. Alle haben da hingefiebert. Alle haben sich Urlaub genommen. Alle haben was weiß ich gemacht. Es ging halt um 0 Uhr los für alle. Ja, die Server waren dann teilweise überlastet. Ja, dann konnte es erst richtig spielen am nächsten Tag teilweise. Alles richtig. Aber es geht ja um das Event. Und das ist halt mittlerweile komplett zerstückelt in jeder Hinsicht. Und das ist nicht nur, also es ist nicht nur bei so Spielen so, wo sie wirklich Geld mitmachen wollen, sondern mittlerweile hat ja auch jedes fucking Spiel, was auch nur ansatzweise online ist, irgendwelche Testserver. WoW ja auch, ne? Mit dem, ich meine, die klären ja alles vorher. Also, ne? Das ist ja, die dürfen ja die Bosse Method und Co., die dürfen die ja vorher testen. Also, es ist ja einfach, es ist alles, ich finde das so unattraktiv, weißt du? Du gehst halt nie ins Unbekannte rein, wenn was startet. TFT zum Beispiel auch, jetzt als bestes Beispiel, wo du halt immer vor der Expansion oder vor neuen Patches halt 2-3 Wochen das Ganze auf dem Testserver hattest. Das heißt, du hast halt immer ein Disadvantage, wenn du da nicht spielen willst, ne? Aber ich will da halt nicht spielen, weil für mich ist es dann halt was Besonderes, wenn es kommt, weißt du?
Mhm.
Aber noch schlimmer ist natürlich, wenn es für Geld ist. Das ist natürlich nochmal.
Ja, aber wie kannst du dieser Entwicklung Herr werden? Ich glaube, es ist ja wirklich mittlerweile nur noch darum, Blizzard-Gewinnmaximierung ist einfach ein großes Ding, ne? Das heißt, egal was wir machen, wir können da leider die Zeit nicht zurückdrehen, so ätzend das ist. Und ich bin dann jemand, der wahlweise dann in die Falle geht, in Anführungsstrichen, und sagt, ja gut, dann zahle ich meine 100 Euro dafür. Und dann habe ich alle Boni irgendwie, die ich kriegen kann. Weil, wie du schon sagst, das ist Event, das ist was Besonderes, da nimmt man sich frei, da freut man sich drauf. Wir machen noch eine Sendung dafür. Da kannst du nicht sagen, ich sitze das jetzt aus und fange eine Woche später an oder lass es 3 Tage sein. Von daher, genau auf sowas spekuliert Blizzard halt eben, weil sie halt wissen, dass alle darauf Bock haben, wirklich so früh wie möglich anzufangen.
Natürlich. Und die Leute machen es ja auch. Natürlich. Ja, genau. Da kannst du natürlich sagen, am Ende komme ich dann wieder mit meiner Moralkeule, wie ich es bei dir öfters tue, meine Mobile Games und Co. und sage, ja, du supportest das dann ja auch mit.
Genau.
Aber ich supporte es auch, wenn ich es wirklich spielen wollen würde. Jeder supportet es. Es ist furchtbar. Es ist einfach die menschliche Art, die ausgenutzt wird. Die Ungeduld in den meisten von uns, die einfach abused wird, ne? Und jeder tritt da in die Falle rein und jeder supportet, weil er dann sagt, ach meine Güte, ja gut, ich find's scheiße, aber ich will trotzdem die 3 Tage vorher spielen. Und dann hat Blizzard halt sein Geld und fühlt sich noch gerechtfertigt, ne? Und fühlt sich noch bestätigt in dieser Art. Nein, das ist halt alles Unfug. Also absoluter Unfug. Ich hasse das. Ich hoffe, das bricht irgendwann mal zusammen und denen auf den Kopf, ey. Irgendwann müssen die Leute mal genug haben davon, weißt du?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, natürlich nicht. Aber in einer perfekten Welt. Mit unserem KI-Overlord wird alles besser. Ich find's furchtbar. Nomi ist übrigens wach und kommt gleich dazu, glaube ich.
Ah ja, gut.
Ja.
Gut. In der Woche ging eine News.
Ich wollte noch eine Sache sagen zu WoW, weil du sagtest, dass die Levelphase ist so langweilig und schlecht. Und das sehe ich ja auch so. Aber was man halt heutzutage vergisst, ist halt, damals war das natürlich nicht so. Erstens, weil man noch nicht so viel anderes gewohnt war bestimmt. Aber zum anderen, was ein wichtigerer Punkt vielleicht sogar ist, früher war es ja eine Entdeckung. Ne? Mhm. Weil das ja so eine große Welt war. Ich meine, ich erinnere mich heute zum Beispiel sehr gut. Also ich habe als Tauchenhunter damals gestartet in Mulgore. Und ich erinnere mich halt an alles zurück, wie geil es war. Also in meiner Erinnerung ist das mega geil gewesen, das erste Mal Mulgore da zu sehen. Und da läuft so eine Kodo-Herde an dir vorbei, weißt du? Und da bist du das erste Mal in Thunderbluff oben und dann gehst du irgendwann aus Mulgore raus, weil du hast es geschafft, du bist kein scheiß Noob mehr. Also dachtest du. Und du kommst in das Brachland, ne? Und dann kommst du über Crossroads und überlaufen Ebenenschreiter rum und irgendwelche komischen Tiger oder was weiß ich was, das sind Säbelzahntiger.
Ja, aber wie oft ist das geil, ne? Das ist halt die Frage, ne?
Nee, das ist halt beim ersten Mal richtig geil. Und dann jedes Mal beim neuen Gebiet, oh mein Gott, 1000 Needles, wie geil sah das denn aus? Und dann kommst du irgendwie nach wie heißt es unten? Da diese komische weiße Steppe, weißt du? Ja, nee, ich meine, ja, das war auch geil. Strangleforn, das erste Mal war auch geil, aber ich meinte unten diese weiße Steppe, wo du dann zu den Goblins gehst. Ja, da wurden Syl Farrakh ist und alles, ne? Ja, Gatchesan und alles da drumherum. Und das war halt alles geil. Einfach alles geil. Und dann kommst du irgendwann zu den Untoten, weißt du, den östlichen Pestländern und so weiter. Das ist einfach alles geil beim ersten Mal. Oder damals zumindest. Und heute kenne ich ja
alles. Aber wäre das nicht geil, auch mit einem Mount gewesen? Also musste man das da so in die Länge ziehen? Ja,
weiß ich nicht. Auch nicht. Damals war es halt nicht schlimm. Also null. Ich habe nur gute Erinnerungen daran.
Stimmt schon.
Hi Nomi, hast du verschlafen?
Hallo. Oh Mann, ey, sorry.
Hast verpennt, wa?
Ich bin einfach nochmal eingeschlafen, ja.
Ja, da hat zu viel TFT gespielt, Nomi. Das geht natürlich nicht.
Ja, mir total peinlich, aber was soll man machen?
Ja, kann man jetzt ja nicht mehr ändern, ne? Ist ja egal.
Ich habe auch schon einmal verschlafen. Keine Sorge.
Aber hast du das öfter so?
Ja, ich habe einmal einen ganzen Podcast verpasst. Aber das ist im ersten Jahr gewesen irgendwann. Ich habe mich gebessert.
Ist auch mein erstes Jahr.
Am ersten Mal tat's noch weh.
Hast nichts verpasst, außer doofe WoW-Diskussionen und über Spielefirmenrenten, wie immer.
Alles gut. Naja, nee, das ist auch gut.
So, was hat nichts auf der Liste, Herr Steve?
Nee, ich habe gerade kurz Panik gehabt, dass ich die Aufnahme nicht gedrückt habe. Aber ist alles gut.
Ach, schade, das wäre jetzt natürlich super gewesen.
Wir haben ja schon eine halbe Stunde gemacht, fast, ohne dich.
Ihr seid sehr fleißig.
Ja, so sind wir. Bundesliga? Fragezeichen. Wir haben gestern wieder Haue gekriegt. Ihr seid gleich erst dran.
Ja.
Und ihr müsst in der Euroleague in die Relegation.
Ja, trauriges Spiel. Da lief wirklich vieles schief. War eigentlich besser. Aber ja, keine Ahnung. Also eigentlich bin ich zufrieden gewesen mit dem Spiel gegen PAOK. Man ist natürlich nicht zufrieden, wenn man daheim gegen Thessaloniki verliert, aber es war eigentlich ein gutes Spiel, also vor allem die zweite Hälfte, da sind wir eigentlich am Drücker, in der ersten eigentlich auch. Also es ist ein ganz komisches Spiel gewesen. Ist egal, haben wir ein extra Spiel, ist ja gut. Und ja, Bundesliga, war da nicht viel los bisher, weil die guten Spiele kommen noch.
Bayern ist ausgefallen, Dortmund gegen Leverkusen ist gleich erst.
Ja.
Und Werder hat Stuttgart eine Klatsche. Ich hatte irgendwie so Murin, dass Werder da eine Überraschung schaffen wird, weil keiner damit rechnet. Aber es war wirklich, ich hab's ja gesehen, es war wirklich ein Spiel auf ein Tor. Es war
zweite Bundesliga war deutlich witziger, weil das Hamburg-Eigentor des Jahrtausends gefallen ist.
Ja!
Ich hab mich so bepisst vor Lachen. Das war ja so witzig. Das ist ja unfassbar. Also dieses Eigentor. Also ich glaube, von allen Toren, die ich je gesehen habe, ist das lustigste Eigentor aller Zeiten noch. Das toppt noch dieses Piplitzer, weißt du? Wo er versucht, den Ball anzunehmen und ihm auf den Kopf fällt und dann ins Tor. Ich finde, das toppt das noch, weil er einfach mit so einem Elan gegen diesen Ball schießt.
Ja, du siehst aber auch wirklich, du siehst auch den Huckel, wenn der Ball hochspringt. Du siehst es halt so wie so eine Zeitlupe irgendwie und du weißt, was passieren wird. Und es passiert auch. Das,
ja, absolut. Das ist ja auch nicht der größte Fehler aller Zeiten. Das ist ja eine schlechte Rückgabe. Das ist ja völlig dämlich, da rumzuspielen. Und dann huppelt der da rum. Und, ja. Aber darum geht's ja nicht. Es ist ja trotzdem so witzig aus. Ist auch viral gegangen, überall auf der Welt. Also in jedem, also die Sun und so weiter, überall hast du dieses Tor gehabt. Der ist so der Heuer Fernandes hat noch nie so viel Viralität erlebt, glaube ich.
Ja, was mich ärgert, ist, dass der HSV noch einen Ausgleich geschafft hat.
Das ärgert mich auch, ja.
Das war, ich habe einen Kollegen, der leidenschaftlicher Pauli-Fan ist und er sagte, oh, ich habe keinen Bock auf so ein enges Ding, ich hätte mir gerne mal ein klares 3-0. Und als ich dann einschaltete und es stand 2-0, habe ich gesagt, ah, jetzt kriegt er vielleicht seinen Willen. Und dann hatte ich Sendung und dann sagt mir irgendjemand, es ist noch 2-2 ausgegangen. Und da war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich hätte da, HSV ist nochmal zurückgekommen nach 0-2 und so einem Eigentor. Respekt eigentlich, ne?
Ja, klar, aber das war trotzdem super witzig. Und die zweite Liga ist wieder knapp oben, ne? Da ist Holstein Kiel jetzt dran, ist Düsseldorf weiterhin dran natürlich. Also ich bleib bei meiner Prediction, dass Hamburg wieder in die Relegation darf. Das wird schon noch. Irgendwer überholt die noch.
Wird geil. Ich habe auch ausnahmsweise mal Fußball geguckt unter der Woche. Dortmund war eine ganz gute Entscheidung, sich das anzugucken.
In Milan oder was?
Mhm.
Ja, habe ich das Ergebnis mitgekriegt.
Ja, aber es ist ja ein großer Erfolg für Dortmund, muss man natürlich sagen. Ja,
mega. In der Gruppe?
In der Gruppe hätte jeder gedacht, dass sie rausfliegen, denke ich. Vor allem, weil es Dortmund ist irgendwie und man nie was von Dortmund erwartet. Ist irgendwie so unfair, ne? Aber ich erwarte nie was von Dortmund. International schon gar nicht. National erwarte ich, dass sie hinter den Bayern sind.
Man darf auch nicht vergessen, dass, also ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt, die Italiener hatten letzte Saison extrem Glück in der K.O.-Phase, dass die immer gegen sich selber gespielt haben. Das war ja eine italienische interne Meisterschaft, wer ins Champions-League-Finale gegen Man City darf, weil ja alle Top-Mannschaften in einem unteren
Ja, Baum, ein sehr gutes Baum, Finale gespielt, darf man nicht vergessen.
Ja, das darf man nicht vergessen, hast du recht, aber die, also die italienischen Mannschaften, wie stark die jetzt im Vergleich sind, siehst du ja jetzt am Milan, die Vierter in der Gruppe sind.
Die, dieses Jahr sind sie aber auch nicht mehr so gut.
Ja, okay, kann man so sagen.
Abgebaut,
aber ich, die Italiener, also die hatten echt Glück, also die, ich glaube nicht, dass eine italienische Mannschaft ins Finale gekommen wäre, wenn das, wenn die Auslosung da besser gelaufen wäre. Logisch,
aber geht ja nicht nur um Mailand, ne? Also um Mailand hättest du noch zugetraut, den BVB vielleicht zu schlagen, aber ich meine, da geht's immer noch um Newcastle, die geboostet sind mit endlosem Geld.
Ja.
Bis unter die Dings, und die haben auch gerade wieder daheim in der Liga gegen United daheim gewonnen und so weiter. Die zweimal zu schlagen ist schon ziemlich krass.
Ja.
Und da ist auch noch PSG, die sind jetzt auch nicht wirklich verlobst, zumindest nicht für den BVB. Und
ja, die können jetzt sogar Gruppensieger werden, die müssen nur unentschieden spielen, ne?
Zu Hause. Nur unentschieden daheim gegen PSG, das wird nicht einfach, kann auch passieren, dass PSG dich abschlachtet, wenn sie einen guten Tag haben, denke ich. Weißt du, mit dem Sturm gegen die Abwehr von Dortmund, die immer mal, also,
das kann ist doch nicht sicher, dass man Gruppensieger wird, aber wenn man Gruppensieger wird, darf man nicht vergessen, kriegt man im Achtelfinale halt einen Gruppenzweiten, was sehr, sehr gut wäre. Für, ne?
Ja, das deswegen sehr auch sehr, sehr traurig, dass meine mächtigen roten Bullen nicht gewonnen haben.
Ja, die haben leider nicht gewonnen in City, aber es war knapp, die haben 2-0 geführt, ewig lange. Ja, bei City. Aber City ist natürlich auch nicht mehr so stark die Season gefühlt. Mit De Bruyne-Ausfall. Das fühlt sich alles nicht mehr so krass an. Sind auch in der Liga nicht.
Auch weg, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Klar. Da fehlt viel im Dings. Die haben immer noch ein mega Team. Obvious haben sie immer noch das Beste wahrscheinlich und die besten Chancen, aber weiß nicht, ist nicht mehr so stark. Und De Bruyne ist halt super wichtig, glaube ich, ne?
Ja,
also
klar.
Es ist einfach, also es ist, der wird immer überschaut.
Der Kopf dieser gefühlt. Mannschaft.
Ja, aber der macht ja so viele Tore einfach vor. Also, und vor allem mit Haaland dann, ne? Man, die hast immer noch Foden und wen auch immer da alles rumfliegt. Ist alles immer noch so ultra extra klasse, aber ein bisschen einfacher. Trotzdem ist halt mega für Dortmund. Leipzig ist auch weiter, Bayern sowieso, da müssen wir nicht drüber reden. In der Gruppe ist ja auch kein Problem. Und.
Ja, und Union war auch Union, schon dabei.
Union hat 2 Punkte geholt, ist auch nicht schlecht. Ich meine, die hätten ja auch mehr schaffen können. Das war ja sehr unglücklich, zweimal in der Nachspielzeit da zu verlieren. Ja, war eine gute internationale Performance.
Ja, aber jetzt hab's nicht im Kopf. Kann Union noch Dritter werden und in
die schon, ja.
Okay.
Die können auch vor Prager kommen. Das geht. Wir müssen aber gewinnen jetzt das letzte. Daheim gegen, wer war der erste Gegner? Madrid.
Gegen ja, Real, gut. Echt?
Musste halt daheim gegen Real gewinnen. Übrigens, easy. Kroos hat wieder so einen absurden Assist gemacht, gell? An diese ganzen Querpass-Toni-Leute. Ich bin ja der größte, ich bin ja Anführer des Toni-Kroos-Fanclub, wie jeder weiß. Ja. Was für ein Assist der gemacht hat jetzt am Wochenende gegen Granada wieder. Also, das macht einfach kein anderer Spieler auf der Welt, erzählt mir nichts. Es ist einfach absurd. Der spielt den da so komisch. Du siehst es nicht mal, weißt du? Du hast ja als Zuschauer immer diesen Blick von oben aufs Feld oder von der Seite und du siehst ja einfach viel mehr als der Spieler. Und du siehst diese Lücke einfach nicht. Also, von außen, du siehst die nicht und er sieht die und steckt den da durch. Und dann machen sie es 1-0. Das ist krass. Er wird mir immer groß lieben. Der ist immer noch nicht so alt, gell? Ich dachte immer, der ist uralt mittlerweile, aber der ist immer noch 34, 35. Der kann immer noch 1-2 Jahre eigentlich.
Ja, warum nicht?
Aber wofür?
Ne? Den könnten wir auch nicht schlecht bei der Heim-EM gebrauchen, wenn ich das sagen darf.
Den hätten wir nie retiren lassen dürfen. Das ist, also für mich ist das absolut, also wenn ich die Wahl habe.
Was willst du denn machen, wenn er keinen Bock mehr auf den Scheiß hat? Das will ich sagen. Du musst jetzt weitermachen, du Loser.
Ja, nee, aber ich hätte ihn
er muss ja auch gar nicht. Er hat ja einfach seinen Zenit der Nationalmannschaft. Besser als das geht's sowieso nicht. Ne?
2014. Ja, das Spiel gegen Brasilien, ne? Wenn man das Spiel sich mal anguckt, was für einen Anteil Kroos da hatte. Wird auch immer gerne vergessen, was der da alles getrieben hat bei diesem 7-1.
Ich bin ja total bei dir. Ich sehe das genauso. Also ich bin auch ein Kroos-Fan.
Ah, ich liebe den Typ. Er ist auch so ein cooler Typ. Der hat so viele YouTube-Auftritte bei so. Da gibt's ja so viele YouTube-Kanäle, die irgendwie Fußball-Trickshots machen und all so ein Kram, ne? Mhm. Und der kommt da immer dazu. Also, was heißt immer, aber der hat einige Auftritte bei so Kanälen, wo er irgendwelche speziellen Challenges macht, irgendwie den Ball zum Beispiel, irgendwie das eine Video, wo er am Ende den Ball in einen Basketballkorb schießen soll. Über den halben Court, ne? Und es ist unfassbar, was für eine Präzision der hat. Also das muss man sich einfach mal angucken. Deswegen ist das so ein Gott. Es ist unfassbar. Also der trifft einfach 5-mal in Folge den Rim. Mit einem Schuss über den halben Dings. Das ist unfassbar. Kennst du noch dieses Video damals von Ronaldinho, wo er irgendwie 3-mal hintereinander die Latte schießt?
Ja.
Und immer wieder zurückschießt? Ich glaube, das ist Kroos. Kroos kann das auch. Das ist krass. Das kannst du dir nicht
ausdenken. Kroos ist krass.
Wenn du dir so Field Goals anguckst in den USA beim Football, meine, die treffen die nicht so stabil und die haben ein riesiges Ding zu treffen. Ist allerdings auch schwerer, weil es ein Ei ist, aber trotzdem.
Ja, und es hält jemand fest, ne? Der es vielleicht auch mal schief festhält, ne?
Absolut.
Ist ein bisschen schwerer. Ist schwieriger, ja.
Aber ich glaube, der Kroos könnte Kicker sein.
Ist mir trotzdem unbegreiflich, dass die das nicht besser können.
Ja, da hat sich ja Ninja damals in die Nesseln gesetzt, also der Streamer-Ninja, der irgendwann sagte, was zur Hölle, wieso können die eigentlich keine guten Field-Goals schießen, die machen doch nichts anderes in ihrem scheiß Leben. Dann wurde ihm erklärt, dass das nicht so einfach ist. Ist ja auch nicht so einfach, du musst immer, also das Ding ist halt, die treffen ja alles im Training, wenn der Ball einfach liegt und wenn da keine Gegenspieler sind, aber es ist halt super schwer, wenn da so viele Leute auf dich zurennen, du hast ja so ein ganz kurzes Zeitwindow nur, weil wenn du, weißt du, so minimal delayst oder so, dann wird er geblockt. Dazu hält er dann teilweise schief.
Aber die sind ja trotzdem häufig auch so umgeschult, ne? Das sind dann irgendwie Leute, die in der Highschool gut Fußball gespielt haben und dann gemerkt haben, ich könnte auch Kicker für ein NFL-Team sein. Und ich meine, gut, ne, ja. Dann haben sie trotzdem 3 Jahre trainiert oder so, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass du es 20 Jahre trainiert hast, ne?
Ja gut, ich glaube, es kommen halt wenige Leute zur Welt, die sagen, so mit 5 Jahren, ich will NFL-Kicker werden. Ist auch ein extrem undankbarer Job und ist auch nicht der coolste irgendwie. Du kannst ja sehr, sehr, sehr schwer gefeiert werden. Du kannst ja nur der Depp von der ganzen Nation sein, ne?
Aber bist du nicht, also die Leute, die jetzt dann über Jahre so gut sind, haben die nicht genau das? Also die Leute, weißt du, die großen Rekorde aufstellen, naja, die haben das denn jetzt einfach seit 10 Jahren gemacht. Und die sind dann ja auch häufig wirklich quasi komplett perfekt.
Ja, komplett perfekt ist relativ. Gibt halt so ein paar, ne? Aber also Tucker ist halt ziemlich sick. Aber das ist halt schon schwer. Ich meine, man muss sich das halt vorstellen, dass ein Kicker in der NFL basically dein Job ist es, so wie im Fußballer, wenn du nur Elfmeter schießen würdest. Das ist ja schon ein Arschloch-Move. Also es ist ja einfach, das will ja keiner, ne?
Also ist ja nee, darin kein Zweifel auch. Also den Stressaspekt verstehe ich auch, dass es halt häufig dann entscheidend ist und so, aber.
Wann erwartest du ja, du hast ja immer diese Erwartung, deswegen der Elfmeter-Vergleich, ne? Weil du erwartest ja immer, dass der Schütze reinmacht. Und jeder Kicker muss halt eigentlich jedes Field Goal machen, was so ansatzweise in Range ist. Also unter 50 Yards musst du eigentlich jedes machen. Und wenn du es triffst, dann ist halt nichts Besonderes. Dann hast du halt das, was erwartet ist, erreicht, ne? Aber na, wenn du halt nicht triffst.
Vor allem, dass kein Extra-Point da vorbeigeht. Das verstehe ich nicht. Das ist wie beim Basketball. Beim Basketball war es ja auch ganz lange so, dass Freiwürfe relativ regelmäßig daneben gingen und das ist ja auch viel besser geworden. Dass die
ja, es sind immer noch 10% Miss oder mehr bei einigen Spielern. Selbst bei Freiwürfen sind ja immer noch, die haben ganz wenige Leute, die über 90% Trefferquote von Freiwürfen haben in der NBA.
Genau, aber das also in die Richtung musst du halt kommen, weil sonst wirst du einfach immer gefoult und kriegst dann deine Chance.
Ja klar, aber ja, logisch. Aber das Ding ist ja, der Unterschied ist ja, dass NBA ein Highscoring-Game ist und Football nicht. Ne? Also ich meine, du darfst halt nicht vermissen in einer wichtigen Situation. Du darfst dein Field Goal oder vor allem den Extra-Point halt einfach nicht missen. Aber wenn du ihn misst, kann halt das Spiel kosten. Und deswegen, du gewinnst halt nichts, wenn du ihn triffst. Du kommst ja nicht in die Schlagzeilen und sagen, oh mein Gott, der Kicker hat den Extra-Point gemacht und deswegen haben die Bengals gewonnen. Nee, du kommst maximal in die Schlagzeilen, wenn du den vermisst hast und sagst, dieser scheiß Kicker.
Aber an der Stelle müssen wir ja nicht reden. Also, dass es undankbar ist, kein Zweifel. Ich meine, du verdienst natürlich auch Millionen, ist dann irgendwie auch nicht mehr ganz so undankbar. Aber also die Frage ist halt, ob es wirklich,
glaube ich, gar nicht. Aber ja.
Ob es so viel schwieriger ist, weißt du, ob es so viel schwieriger ist, als Freiwürfe beim Basketball zu werfen?
Nö, weiß ich nicht. Aber es ist halt undankbar. Du hast halt viel mehr Druck. Du hast ja im Freiwurf ja nie Druck, außer es ist gerade irgendwie die letzte Minute und es geht um den jeden Punkt, sonst hast du ja gar keinen Druck dabei, ne? Aber beim Field Goal hast du halt immer Druck, fast immer. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das Schlimmste, wenn du irgendwie nach der dritten Minute einen Field Goal verschießen würdest. Aber ist trotzdem immer super undankbar. Und ich sag nur, ich glaube einfach, dass dieser Job nicht dazu führt, dass irgendwelche Leute sich, so wie wenn sie Quarterback werden wollen oder so, mit 5 Jahren dafür entscheiden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das muss schon, das ist ein Psychopath, glaube ich.
Ja,
und deswegen lernen die dann halt auch nicht so gut.
Aber weißt du, ich finde dann halt immer, wenn immer nur davon gesprochen wird, die Kicker sind so gut unter Druck, dann habe ich halt nicht den Eindruck, okay, es ist so krass eine Skillfrage, weißt du? Ja, und ich verstehe auch, dass die Defenses teilweise, die Special Teams da ziemlich gut darin sind, besonders Stress auf den Kicker zu machen, was weiß ich, wenn die da anfangen, übereinander drüber zu springen und solche Geschichten und dass man ab und zu mal dann da rankommt. Oder auch, dass die einfach jedes zweite Mal den Kicker platt machen. Das, ne, wirklich Stress bedeutet, das verstehe ich alles, aber ich wundere mich.
Das ist ja auch der einzige Grund, also das ist ja der psychologische Aspekt dahinter, ne? Der ist ja sehr wichtig, das ist ja genau wie beim Fußball und beim Elfmeterschießen. Ist ja kein Problem für irgendeinen Profi, egal welchen, eigentlich den Ball aus 11 Metern ins Tor zu hauen und zwar unhaltbar. Aber sobald dann halt jemand da steht und sobald ein ganzes Stadion auf dich guckt und sobald da halt irgendwas on the line ist, dann ist es halt viel, 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 viel schwerer. Ist ja klar. Und das musst du halt dann dauerhaft mental verkraften. Und die Kicker, die das gut können, die haben dann halt Eier aus Stahl. Das ist halt einfach so.
Ja, aber warum gibt es denn davon nicht mehr? Das verstehe ich halt nicht. Ich meine, du bist doch auch, wenn du
streamst, ja, aber warum gibt's das denn Fußball nicht?
Spielst, bist du doch auch eiskalt.
Ja, selbstverständlich. Aber ich habe ja auch die Eier aus Stahl. Aber es ist im Fußball genau das Gleiche. Ich meine, die größten Spieler aller Zeiten und fast jeder von denen hat wichtige Elfer verschossen. Ich erinnere da an damals Roberto Baggio im WM-Finale, EM-Finale, was auch immer, wo er das Ding über den Kasten haut. Oder Schweinsteiger im WM-Finale im Champions-League-Finale daheim und so weiter. Ne? Das ist einfach so ein absoluter Topspieler.
Roberto Baggio war, glaube ich, 94 WM-Finale gegen Brasilien, ne?
Ach nee, das war Dänemark, war 92. Ja, stimmt, genau, gegen Brasilien. Ja, stimmt, du hast absolut recht. Und okay, er schießt das Ding halt rüber. Und
wenn das mal passiert, finde ich auch nicht so wild. Aber also es gibt ja Kicker, die dann einfach so komplett von der Rolle fallen, 2 Field Goals verschießen und dann gar nicht mehr schießen dürfen und so.
Ja, das ist halt nochmal die extra mentale Ebene. Stell dir vor, du hast jetzt 12 Meter verschossen und du sollst den dritten schießen. Ich meine, das ist halt auch, ne? Also das ist halt.
Ich sag ja nur, ich verstehe nicht, wie das passiert.
Ja, ich verstehe das.
Das ist einfach, dass du dein Leben lang oder sagen wir die letzten 5 Jahre darauf vorbereitet bist, in dieser Rolle zu sein, dafür auserwählt wurdest, dass du anscheinend eigentlich eiskalt bist und dann aber so komplett vom Dampfer fällst.
Das ist ja auch nicht so oft. Ist ja nicht so, dass das Kickern dann jedes Spiel passiert. Die haben halt einfach einen Off-Tag. Kann ja auch sein, dass er einfach.
Das passiert voll oft.
Nein, das passiert nicht voll oft, dass die Kicker komplett reinzacken. Also nicht so, wie du sagst. Ich kann mich auch an Spiele erinnern, wo der eine Typ da die 2 extra Points in Folge misst am Anfang und dann auch ein Vehicle daneben schießt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und dann einfach gebencht wird und gesagt wird, du schießt heute nichts mehr.
Das wir machen nur extra Points. Wir machen nur Doppelpunkte.
Das musst du dir halt auch vorstellen. Also stell dir vor, du machst den irgendwie in deinem Leben, was weiß ich, 98% aller Extra Points, dann vermisst du den ersten, okay, denkst dir nichts dabei, vermisst den zweiten hinterher, ja, ist ja klar, dass du dann komplett broke bist irgendwie. Denkst dir auch, what the fuck ist denn los heute? Das ist wie ein TFT. Gehst auf 9, hittest kein einziger Fünfer.
Stirb. Ja, aber wenn man so ein weakes Mental hat wie du, dann wird man auch kein Kicker, verstehst du? Also das verstehe ich.
Ja, ich wäre ganz schlecht da drin. Das stimmt. Da wäre ich ganz schlecht drin.
Ich glaube einfach, dass es auch mit der Konstitution des Footballs zusammenhängt, dass die Kicker so schlecht sind. Weil wenn man darauf achtet, wenn der Typ, der den Ball halten soll, ne, wenn der schlecht zurückgeworfen wird und er hält den Ball ein bisschen schief, dann hast du ja schon einen anderen Winkel. Also wenn man darauf achtet, wollte ich gerade sagen. Also weil im Prinzip hängt es fast zu mindestens 50% an dem Typen, der den Ball festhalten soll. Wenn der das verkackt, dann kann der Ball ganz leicht über den Spann rutschen und dann ist der weg. Sowas, also, ne? Und ja, hat der Kicker ist dann der Arsch, aber hat im Grunde gar keine Schuld. Also das ist, ja.
Ja, nee. Aber das ist halt auch sehr schwer, ne? Also der Halter, der Holder, der ist halt auch ein scheiß undankbarer Job.
Richtig.
Und der ist super schwer, weil du hast ja keine Zeit. Du kannst ja nicht, wenn du den Ball nicht, und ich meine, wir erinnern uns zum Beispiel, wie Quarterbacks ab und an auch einfach den Ball verlieren, wenn der Center zurückspielt. Das passiert jedes Spiel gefühlt. Das ist halt nicht so einfach, dieses scheiß Ei zu fangen immer. Und das ist ja in einem Speed, weil die Defense rennt ja an und wenn du da eine halbe Sekunde zu spät bist, dann ist es eh geblockt.
Wird er geblockt, nicht. Genau. Ja.
Das heißt, du hast da halt auch einen unglaublichen Druck auf jeder Position. Und das ist, ich finde es eher beeindruckend, dass es so oft klappt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, sehe ich genauso.
Weil es wirklich ein schwerer Job ist. Field Goal ist was anderes, weil das ist ein bisschen einfacher, weil es wirklich sehr nah ist und das Extra Point natürlich, aber die meisten so 50 Yard Field Goals, weil du brauchst einen guten Winkel, du musst den gut treffen, dann wollen wir nicht vergessen, dass die meisten NFL-Stadien open sind, das heißt, da ist scheiße viel Wind, das musst du auch immer berechnen und dieses Ding wird gerne von Wind getragen, das siehst du ja teilweise, wie die Dinger fliegen.
Also schon. Ja, mir geht's vor allem um die Extra Points, also
ja, Extra Points dürfen nicht verfehlt werden. Und die Kicker, die öfter fehlen, die sind halt auch nicht lange Kicker. Also die werden ja auch öfters rotiert, die sind dann halt weg. Aber so viele Kicker gibt's halt auch einfach nicht, die auf dem Niveau stimmen. Das stimmt halt. Aber wenn du.
Ich würde meine These aufstellen, wenn die das mit einem runden Fußball machen würden, würden die mehr treffen.
Das glaube ich auch. Die
hätten ja, noch einen normalen Ball nehmen sollen. Warum nehmen die denn keinen richtigen Ball?
Ja, warum denn? Genau. Dass man einfach sagen könnte, hier eine Option, wir machen jetzt einen Field Goal, wir nehmen dafür einen runden Ball.
Wieso nehmen wir nicht einfach einen Golfball und geben einen Golfschläger in die Hand?
Wie so eine Challenge, dass man einfach sagt, okay, für den Kick kriege ich jetzt einen runden Ball. Das wäre, ja, dann gäbe es auf jeden Fall mehr Field Goals. Bin ich jetzt hier ausgelacht oder was?
Aber wenn man so wie Justin Tucker sieht, wenn er im Training ist oder in so Challenges, da gibt es auch so YouTube-Videos zu, der trifft den halt auch aus 70 Meter, wenn der liegt, ohne Probleme. Das ist krass, also 70 Yards. Die treffen das schon, wenn die, also im Training treffen die alles.
Ja, aber dann liegt das Ding ja auch auf so einem ja, Abdings, ne? Dann hast du ja, den genau. richtigen Winkel. Ja.
Ja, und vor allem hast du keinen Druck. Also du hast keinerlei Druck von der Defense, du hast keinerlei Druck von Stadion und das Ding liegt einfach, da triffst du alles.
Perfekt. Ja.
So. Und die sind halt schon sehr trainiert. Und ich glaube auch nicht, dass du Kicker dein Leben lang trainieren musst. Das ist halt, ich meine, du triffst einfach nur einen Ball. Du musst den halt nur gut treffen. Das ist nur easy. In Anführungszeichen. Ja. Schwerer, als es aussieht.
Gut, ganz kurz noch zum Werder-Spiel. Gestern waren ja eigentlich bei Fußball. Werder war komplett chancenlos in Stuttgart. Es war ein Spiel auf ein Tor. Beide Sachen gehen auf den Keeper. Ich verstehe sowieso nicht, warum Pavlenka nicht im Tor steht und jetzt Cetera angeblich die neue Nummer 1 ist. Kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Aber Werder war auch gestern wirklich scheiße. Genauso wie gegen Leverkusen, einfach ohne Chance. Nächste Woche stehen wir schon wieder ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Es sind jetzt nur noch 2 Plätze zum Abstiegsplatz. Nächste Woche zu Hause gegen Augsburg musst du eigentlich gewinnen. Aber gegen Augsburg tun wir uns immer schwer. Haben wir die letzten, glaube ich, 2 Heimspiele verloren. Von daher ist das alles andere als ein Selbstläufer.
Man muss natürlich auch sagen, zum Schutz von Bremen, Stuttgart ist absurd. Also die haben auch viel mehr Punkte als in einer Meistersaison zum Beispiel. Ne? Also die sehen nur deswegen nicht absurd aus, weil Bayern und Bayer halt komplett insane sind. Also diese Liga ist halt komplett insane da oben, was die für Punkte machen. Dortmund zum Beispiel ist gar nicht viel schlechter als letzte Saison von der Punkteausbeute bisher. Die sind trotzdem abgehängt um 10 Punkte, weil die da oben alles einfach gewinnen. Stuttgart auch. In der normalen Saison wäre Stuttgart Erster unangefochten. Aktuell. Die sind absurd drauf und ganz krass, was Stuttgart da gemacht hat seit einem Jahr. Also ja. So als Schutz. Und wenn er dann gegen
also diese ist auch beiden Übermannschaften... Also ist auch der Sieg, ne? Also 2-0, da haben wir eigentlich Glück gehabt. Es hätte auch 4 oder 5 dann ausgehen können, ne? Die hatten so viele Chancen.
Aber sind auch absolute Übermannschaften beide. Also sowohl Leverkusen als auch Stuttgart, wo ihr jetzt beide chancenlos aussaht und auch chancenlos wart. Das darf man halt nicht zu hoch hängen, denke ich. Weil es einfach wirklich absolute... Also wirklich, in den letzten 10 Jahren gab es sowas nicht oft, was Stuttgart und Leverkusen da aktuell machen und Bayern auch, ne? Also selbst die Bayern sind halt eigentlich nicht auf diesem Level von der Punkteausbeute und von dieser Dominanz. Das sind halt einfach 3 Teams, die alles zerbersten. Was du seit Jahren nicht gesehen hast.
Aber Schucke hatte zwischendurch, als Gourassi verletzt war, eine kleine Downtime.
Ne? Das war die Niederlage gegen Heidenheim, ne? Das war die eine.
Das waren mehrere Spiele, auch wo sie nur
unentschieden gespielt haben. Ja, sie hatten ein Unentschieden, glaube ich, und eine Niederlage und das war's. Sonst haben sie alles gewonnen, glaube ich. Also, warte mal, haben sie noch irgendwas verloren?
Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es gefühlt, als Gourassi sich verletzte, auf einmal...
Also, sie haben 3 Niederlagen, es war gar kein Unentschieden. Ja, sie haben 3 Niederlagen, aber es sind ja trotzdem... Also, du hast 13 Spiele, du hast 3 Niederlagen, 10 Siege. Das ist halt insane. Also du hast ja 30 Punkte nach 13 Spielen. Aber das sieht halt nur deswegen nicht so beeindruckend aus, weil Bayern nach 12 Spielen 10-2-0 steht und Leverkusen 11-1-0. Das ist alles insane. Also wenn du dir einfach die letzten Bundesliga-Tabellen anguckst der letzten Jahre, damit bist du halt immer Erster, mit Abstand eigentlich, mit jedem von denen, weißt du? Weil das einfach so viel ist. Und sowas wie Dortmund zum Beispiel, die stehen 7-3-2. Leipzig steht 8-2-3. Das ist alles super gut eigentlich. Aber die sind halt so abgeschlagen schon, dass du sagst, Dortmund Meister wird schwer, weil wenn sie heute verlieren, sind sie 13 Punkte hinter Leverkusen.
Ne, also was durchaus passieren kann bei Leverkusens Form.
Das
ne?
glaube ich auch, dass das passieren kann. kann auch anders ausgehen, aber schon crazy. Was eine komische Saison, diese ganze Tabelle. Unten ist alles gemuddelt irgendwie. Jeder kann da absteigen gefühlt. Also da ist das ja so komisch zusammengeklumpt und oben laufen die da weg.
Ja.
Auch Eintracht zum Beispiel ist ja so
2 abgehängt. 2-Klassenliga ist es so gefühlt, ne?
Ja, absolut. Also ist krass. Ganz komisch. Ganz komische Saison. Aber es liegt halt daran, dass da einfach 3 Leute so dominieren und dazu hast du noch Leipzig und Dortmund, die auch guten Job machen. Und dann passiert sowas halt und da unten sieht halt keiner an Land. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Heidenheim... Trotzdem,
und ich kann es mir auch vorstellen, dass es einen spannenden Meisterschaftskampf gibt, weil ich glaube, dass sich Bayern und Bayer battlen werden. Ich hoffe, dass Bayer dieses Niveau halten kann. Ja. Und wenn Werder dann hoffentlich nichts mit dem Abstieg zu tun hat und früh genug Punkte sammelt, was ich mir natürlich wünsche, was aber alles andere als sicher ist, dann könnte man diese Saison ähnlich wie diese, die hatte ja, glaube ich, das spannendste Finish der letzten 10 Jahre oder so. Sowas kann man gerne wieder machen. Das hat echt Spaß gemacht. In jeder Liga war ja in der 2. oder 3. genauso geil und so spannend.
Ja. Ja. Ich hoffe auch. Ich hoffe, dass Stuttgart sogar auch da dran bleibt mittlerweile. Scheiß auf die Eintracht.
Wow.
Ich glaube, wir holen die nicht mehr ein. Was soll's? Nein, Scherz. Ich hoffe einfach, dass da oben spaßig ist. Wir holen uns den 4. Jahr. Leipzig und Dortmund können nix.
Was denn mit Union? Können wir noch Hoffnung haben für Union?
Ja, das oder ist eine gute Frage. Ja. Diesen Tabellenletzter, ne?
Ja, wie kann man denn Champions League spielen und in der Bundesliga so vernichten?
Ich weiß auch nicht. Die haben einfach so einen negativen Lauf. Dann, ja, wenn du die Scheiße am Fuß hast du die Scheiße am Fuß, ne?
Das Problem ist halt, bei Union, also erstens hatten sie viel Pech. Das muss man auch einfach sagen. Viele dieser Spiele müssen sie nicht verlieren. Viele der Spiele unentschieden. Also das ist einfach absurd gewesen. Die hatten wirklich viel Pech. Real Madrid allen voran. Ne? Das, da hat man so gesehen, wie es läuft. Dann hast du natürlich am Anfang der Saison zwei deiner absoluten Säulen der letzten Jahre nicht gehabt. Khedira war verletzt, Knoche war verletzt. Dann hast du versucht, so viele neue Leute reinzubringen und die ganzen Wechsel sind nicht so eingeschlagen. Über Bonucci müssen wir nicht reden. Er ist einfach scheiße alt. Das war nicht der beste Transfer. Fofana, wo du viel von hältst. Ich meine, er kam von Chelsea, ne? Geliehen. Oder von irgendwem anders, ich weiß es nicht. Aber wo man viele von halten konnte, hat einfach die Tore nicht gemacht. Gosens macht zwar einen ganz guten Job teilweise, hat aber auch einfach mal Aussetzer gehabt. Ne? Volland dann, das erste Auftritt basically, kriegt eine rote Karte. Das ist alles so meh. Dann kommt Khedira zurück, kriegt auch eine rote. Weißt du, das ist einfach, bäh. Da kannst du auch viel wenig gegen tun. Das ist einfach so ein Fluch. Und wo du einfach nonstop auch in jeder relevanten Situation Pech hast gefühlt. Ja, und dann ist halt irgendwann die Mentalität so am Boden. Also, weißt du, da brauchst du dir halt gar nichts mehr zu. Und ich glaube, da war Union. Und jetzt sind sie, glaube ich, da rausgekommen mit dem Trainerwechsel. Vielleicht brauchten sie den wirklich. Auch wenn ich immer noch denke, dass Fischer das schon irgendwie umgebogen hätte auf Dauer, aber naja. Ist ja auch nicht weit weg, ne? Also sie sind jetzt Letzter, klar, aber es ist ja nicht weit weg. Also da gewinnen sie zweimal und dann sind sie im Mittelfeld. So ist die Liga halt.
Naja, okay, also du sagst, da geht noch einiges.
Ja, die Liga ist noch super lang, ne?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die absteigen. Also die haben den Support natürlich von den Fans sowieso. Und ich finde, die Liga ist echt schwach. Also was heißt schwach? Aber ich finde wirklich so viele Vereine, die schwächer sind. Ich meine, Köln, die erholen sich jetzt langsam so ein bisschen. Aber da ist Darmstadt, da ist Heidenheim, auch wenn ich die mag. Aber die haben natürlich trotzdem nicht die spielerische Qualität eigentlich. Da ist Mainz, die immer noch, naja, Augsburg, Bochum, Steves Bremer.
Ja.
Ich weiß nicht. Also da ist schon viel zu. Ich sehe Union nicht am Abstiegsplatz. Ich glaube, die retten sich da schon und dann ab nächste Saison geht's wieder bergauf.
Aber das, wer weiß. Ja. Haben wir wahrscheinlich letzte Saison auch gesagt und immer erwartet irgendwie, aber ja, kam auch nicht.
Klar,
ja, also ist nichts ist unmöglich.
Ganze letzte Saison haben wir gesagt, Stuttgart ist viel besser, als sie da sein müssten und am Ende waren sie auf dem Relegationsplatz und es war knapp. Also
und jetzt sind sie quasi mit dem identischen Team auf Platz 3.
Ja, mit einem schlechteren eigentlich. Eigentlich mit einem schlechteren. Ich meine, die haben Endo verloren. Der ist nach Liverpool, die haben Sosa ist, glaube ich, auch weg, ne?
Stimmt.
Die haben noch irgendwen verloren. Also ihren Abwehrspieler haben sie auch noch. Also da ist viel weggegangen eigentlich. Du hättest eher erwartet, die sind schlechter. Aber dann ist halt Girassi gezündet. Und Undav haben sie geholt von Brighton, der auch einen absurden Job macht.
Und Führich ist auch eine Handgranate.
Führich haben sie immer noch, klar, mega. Guten Torwart mit Nübel geholt. Nübel ist geil, ich mag Nübel.
Also fast also, doch nicht dieselbe Mannschaft. Okay.
Nee. Das ist nicht die ganz selbe Mannschaft, die ist eher schlechter. Würde ich sagen.
Ja.
Also auf dem Papier gewesen.
Auf dem Platz schlecht.
Auf dem Platz ist sie viel, viel besser. Ja, gut.
Ey, Girassi, was ist denn mit Freiburg die Saison los? Im Vergleich zu den letzten Jahren ist Freiburg erstaunlich schwach, ne?
Die haben auch 16 Punkte. Eintracht hat nur 18. Also es ist nicht so, ich sehe, das ist eine super komische Liga.
Die sind Zehnter, ne? Die waren in den letzten Jahren immer unter den Top 6, ne?
Ja, aber es sind 4 Punkte zum Sechsten, also. Das ist jetzt nicht viel, ne?
Ist noch, ja, okay, ist hast du recht.
Also
ja.
Es geht halt alles da oben.
Aber noch. Für Freiburger Verhältnisse, was die in den letzten Jahren gespielt haben, ist das nicht so. Die haben 5 Niederlagen, ne? Die haben mehr Niederlagen als Unentschieden oder Siege, ne?
Nicht ihre beste 4-4-5. Saison bisher.
Ja.
Spielen auch nicht so, werden teilweise an die Wand gespielt, ganz komisch. Sieht man alles nicht so. Also wie gesagt, komische Saison einfach. Klappbach,
weißt du, wer mich überrascht? Wie ich gerade sagen wollte, dass mich Klappbach total überrascht, weil die haben ja quasi alle Leistungsträger abgegeben, ne?
Ja.
Dass die wieder 16. sind, gut ab.
Ja, aber Alisson Player spielt so gut aktuell, ne? Der macht vieles gut. Aber ja, es ist crazy. Also die ganze sieht alles ganz komisch aus. Ganz
also Gladbach habe ich persönlich im Abstiegskampf gesehen, weil die so viele, die haben ja alles abgegeben, was Rang und Namen hatte bei denen. Dass die jetzt auf Platz 4 sind, finde ich schon, auf Platz 8 sind, finde ich schon beachtlich, auch mit 16 Punkten, ne? Das ist schon krass.
Ja, auch super knapp. Also, wie gesagt, ich glaube, Gladbach wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich denke, die sind eher ein Mittelfeldteam.
Also du kannst jetzt auf die Liga gucken, bis Platz 11, das sind die mit dem Abstieg was zu tun haben werden. Freiburg ist so ein bisschen so, Platz 11, Platz 10 ist so, das ist genau diese Zweiteilung der Liga. Bis Augsburg Platz 11, die spielen alle gegen den Abstieg.
Ja, das würde ich auch so sehen und ich glaube, das bleibt auch so. Also mich würde es fast wundern, wenn da jemand rauskommt. Ich denke, dass die Top 10, die an dem Punkt so sind, auch die Top 10 am Ende der Liga sein werden.
Ja, glaube ich auch.
Fast sicher. Also kann natürlich immer was passieren, ne? Kann Gladbach irgendwie auf die schlechteste Streak der Welt wieder geraten, würde ich auch nicht ausschließen, dann gehen die noch runter und irgendwie einer von den unten geht hoch. Aber wenn man so die Top 10 sieht mit Freiburg, Wolfsburg, Gladbach, Frankfurt, Hoffenheim, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, München und Leverkusen, dann sind das auch die Top 10 der Liga, denke ich. Und die 11 bis 18, für die wird's alle hart. Ich glaube, das wird ein langer Kampf. Weil da oben auch einfach mehr Qualität ist, ne? Muss man auch sagen. Also wenn du den Bremer Kader jetzt zum Beispiel mit Freiburg vergleichst mittlerweile. Na, Freiburg ist ein schlechtes Beispiel, aber Wolfsburg maybe. Das sieht schon anders aus, finde ich.
Ja, stimmt schon. Aber wir haben in Wolfsburg 2-2 gespielt, ne?
Ja klar, logisch.
Also sehr, und sehr hätten sogar gewinnen dürfen, weil wir einen kleinen Elfmeter nicht gekriegt haben, ne?
Das heißt ja nie, dass ihr chancenlos seid oder so. Ich sag nur, Qualität über die 34 Spieltage würde ich definitiv Bremen halt nicht in den Top 10 sehen, aktuell einfach.
Nee, ich habe ja gesagt, Platz 12 bis 14, ne? Habe ich am Anfang der Saison gesagt. Ich denke, das ist auch ein realistisches Ziel.
Und jetzt bist du 13. Die stellen sich genau dahin für deine Prediction. Genau dazwischen.
Da bleiben wir jetzt. Mir wäre lieber Platz 12 und einen großen Abstand zur Abstiegsszene. Wie gesagt, Augsburg war am Anfang auch ganz unten und die haben sich jetzt auch wieder ein bisschen freigeschossen. Ich bin nächste Woche, ich habe richtig ein bisschen Schiss. Weil wenn sie auch gegen Augsburg zu Hause verlieren, dann wird es da noch gewinnen, so, ne? Also.
Ja, das Problem ist halt, also ich meine, Ole Werners Ausbeute ist halt auch einfach nicht so gut, ne? Also in dem ganzen Jahr.
Jetzt gerade 2023 waren wir, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz, wenn du nur das Jahr 2023 nimmst, ja.
Ja, das ist schwer. Also deswegen habe ich ja gesagt, Bremen ist aus meiner Sicht da unten drin, aber es ist halt, du guckst dir das halt an, ne? Wer steigt ab? Also Heidenheim macht so einen guten Job, finde ich. Ich finde, die sind so kämpferig. Ich finde, die können sich da vielleicht einfach durchkämpfen, so wie Bochum und Augsburg das öfters schaffen. Und dann Mainz, Köln, sind die wirklich dauerhaft da unten? Ich weiß nicht. Köln maybe, aber Mainz? Ich glaube, die sind stärker. Rein vom Kader. So.
Schwer. Du kannst einfach nicht sagen, weil es könnte jeden treffen da unten. Wirklich, also jeden. Ja, hast du mal einen Antilauf irgendwie. Normalerweise wechselst du dann einen Trainer. Das haben jetzt einige Teams schon gemacht da unten. Das heißt, die Chance, dass sie nochmal einen Trainer wechseln, ist relativ gering, so. Und ja, mal gucken.
Ich denke, der einzige sichere Absteiger, und da bin ich weiterhin dabei, glaube ich, ist Darmstadt. Also ja, ich glaube, Darmstadt kann es einfach nicht halten. Da ist halt auch, Tietz ist ja weg und das ist, ach, ich weiß nicht. Da, immer wenn ich denen zugucke, die hatten halt ihre Spiele mit ihren 4 Toren da 2-3 Mal in Folge. Gegen euch unter anderem, ja. Mhm. Aber seitdem ist auch nicht mehr viel los. Minus 19 Tordifferenz, obwohl sie da zweimal, ich glaube, 4-0 und 4-1 gespielt hatten. Also, weiß nicht, wie haben sie die anderen verloren, ne? 0-8 gegen Bayern und so weiter. Ich glaube, die gehören einfach nicht hin mit dem Kader. Aber der Rest, der Relegationsplatz und der 17., ich finde, die sind free for all.
Ja, das ist so. Das ist so. Wird auf jeden Fall nicht nur die Meisterschaftskampf wird spannend, sondern auch der Abstiegskampf, ne?
Ja, mega. Es ist ja auch cool. Auch der Europa League Platz. Ich meine, da hast du jetzt auch sehr, sehr viel Action. Ich glaube, es ist einfach eine super spannende Saison, ausnahmsweise mal. Finde ich gut.
Ja. Gut, dann lassen wir über was anderes reden, weil die Fußballhasser immer so schnell einschlafen, wenn wir eine Stunde über Fußball reden. Über die NFL, gibt's da irgendwas Spannendes, Neues, worüber man sprechen müsste? Ich glaube nicht, ne?
Nee, glaube auch nicht. Okay. Guckt ihr Wintersport?
Gar nicht.
Wie kommt's?
Ich war mal ein großer Skispring- Boring. Und Skiflug-Fan, aber das war noch zu Schmidt- und Hannawald-Zeiten. Das ist jetzt mittlerweile 1-2 Jahre her. So mindestens. Seitdem gucke ich eigentlich gar keinen Wintersport. Ich war nie Biathlon-Fan aus irgendwelchen Gründen.
Oh, Horror, langweilig.
Biathlon fand ich immer so geil.
Tommy, du bist ein komischer Dude, echt. Steht auf Red Bull und findet Wintersport geil, Alter. Was ist denn mit dir?
Nein, ich gucke auch quasi keinen Wintersport, aber früher habe ich Biathlon geliebt. Habt ihr nicht diese Winter-Olympics, diese ersten Spiele da gespielt, 1990 Natürlich. Oder so? Und ich glaube, haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Dass man bei dem Eisschnelllauf immer rausgeflogen ist aus der Bahn und nichts machen konnte.
Es gab sogar, also ich bin ja so viel älter als ihr und ich habe ja sogar noch auf dem Plus 4 und auf dem C64 Winter Games. Erinnert sich da noch jemand? Das war vor eurer Zeit, oder?
Nee, ich glaube, das ist das, was ich meine.
Ach echt?
Also überleg mal, ob du bei Eisschnelllauf immer rausgeflogen bist aus der Bahn.
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich diese Winterolympiade, Sommer California Games gab es ja später auch noch. Dass ich das total gesuchtet habe irgendwie. Und dann konntest du ja immer so Rekorde aufstellen und die wurden dann auf den Disketten gespeichert. Das haben wir in meiner Jugend exzessiv gespielt. Also Winter Games war, glaube ich, sogar noch auf Datasette, wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir das viel gespielt. Großartig.
Und da war halt Biathlon das Geilste. Und seitdem mochte ich Biathlon immer.
Ich erinnere mich an die Scheiben, die man abschießen konnte. Also dann war es definitiv dabei. Aus der Bahn fällt mir jetzt nichts zu ein, aber ich kann mich erinnern, dass ich auf Scheiben geschossen habe. Also Biathlon war auf jeden Fall dabei.
Ja, und Biathlon musste man halt immer so rhythmisch irgendwie Tasten drücken für den Lauf. Und dann durfte man aber nicht übertrieben haben, weil sonst hat man zu sehr gezittert beim Schießen. Das fand ich alles sehr eingängig. Dass das eine Rolle spielt. Naja,
aber deswegen musst du den Scheiß ja nicht gucken. Schmarrn. Naja, ich weiß nicht, Biathlon ist mega erfolgreich. Also, das ist ja, also, das gucken wirklich sehr viele Leute. Mich hat's nie gecatcht. Ich weiß nicht, ich hatte nie so Fan-Favorites oder so dafür.
Ich wollte gerade mal die These aufstellen, dass diese Begeisterung für die Sportarten also ich kann jetzt nur von mir persönlich ausgehen. Ich habe früher immer Olympische Spiele geguckt, egal ob Winter oder Summer. Ich war für mich, ich habe das immer geguckt. Sogar, ja, ich kann mir noch in Calgary damals erinnern, irgendwie, als das ganze Land in Kanada das gefeiert hat und das richtig geil war. Und heute gucke ich das überhaupt nicht mehr. Weder Summer noch Winter Games interessiert mich beides irgendwie gar nicht mehr. Und ich frage mich, woran das liegt. Ist das bei euch auch so?
Nee, ich guck da gerne rein. Also Winter Games weniger, da gucke ich lustigerweise eigentlich nur Eiskunstlauf. Verdammt. Okay. Das ist doch dabei, oder? Bei Olympia, das ist definitiv dabei. Ich weiß nicht, wo ich das immer gucke, aber ich gucke gerne Eiskunstlauf. Ja, das ist der Mädchen Place wieder. Eiskunstlauf ist so schön, wirklich.
Ja, Eisprinzessin.
Ja, ist einfach sehr ästhetisch anzugucken. Schöne Musik jedes Mal, die machen wirklich besondere Sachen. Ich finde das sehr beeindruckend. Vor allem die Russinnen, aber die sind alle totgedopt und gesperrt mittlerweile. Naja, was soll's. Aber ansonsten.
Ich denke, dass wir da viel auch Erfolgsfans sind einfach. Also, dass du jetzt nicht mehr Skispringen guckst, liegt ja auch sicherlich ein bisschen daran. Also es macht dann schon mehr Spaß, wenn die Leute, die man anfeuert, dann auch gewinnen können. Und so, also beim Biathlon zum Beispiel ist es ja einfach so, dass da immer Deutsche auch sehr erfolgreich waren.
Ich finde das, glaube ich, sehr relevant für mich persönlich, dass es andere Leute auch interessiert. Ich weiß nicht, weißt du, wie ich meine? Es ist so, für mein Enjoyment ist es relativ wichtig, dass andere Leute aus meiner Bubble das auch irgendwie interessiert. Ansonsten verliere ich so ein bisschen, weiß nicht. Also damals hat man ganz Deutschland Skispringen und Skifliegen geguckt mit Schmidt und Hannawald, weil das war halt das Größte. Vier Chancen.
Aber niemand guckt Anime, wollte ich dir nochmal sagen, Herrn Claes.
Doch,
niemand
jeder in meiner Bubble guckt Animes. Jeder guckt meine Animes in meiner Community, ist ja auch egal. Aber bei Serien und Filmen ist mir das relativ wenig egal. Bei Sportereignissen finde ich es schon, weil ich auch da gerne danach drüber rede und so weiter. Weiß nicht, ich finde, das gehört dazu. Das Einzige, wo das vielleicht ein bisschen draußen ist, ist Tour de France. Das gucke ich, egal warum. Also es ist mir auch egal, ob es andere das gucken. Ich liebe Tour de France, aber so bei Skispringen und Skifliegen, weiß nicht, ohne deutsche Beteiligung, ohne richtigen Hype, finde ich das sehr. Tennis finde ich auch unattraktiv geworden. Ohne deutsche Beteiligung finde ich auch nicht mehr so spaßig. Ich meine, Sverdorf ist ja gut, aber naja.
Tennis fand ich wiederum immer langweilig. Und ich fand immer, was haben die, das alberne Punktesystem und so, diese Spinner? Das war mir nix.
Wer kommt denn darauf, 15 Punkte für Punkt zu geben? Was soll denn sowas?
Weißt du einer den historischen Hintergrund davon?
Nee, keine Ahnung. Habe ich vergessen.
Ja, das ist ja ewig eingeführt, das ist ja ewig alt, der Tennissport. Und dieses 15 waren früher Münzen, so spezielle Münzen in der jeweiligen Währung. Ich glaube in England, Pence oder was weiß ich was, wie das hieß.
Der dritte dann nur 10?
Nee, es gibt 15, 30, 40 und Spiel. So,
ja,
und
die aber haben der dritte ist ja dann nur 10, das ist ja nur ein 10er.
Ja, aber das ist so. Das ist nach Münzen gedings. Also die haben wirklich Münzen dafür gehabt und haben dann das gegeneinander gespielt und dann um Geld gespielt quasi. Dass du 15 Münzen für den ersten Punkt kriegst, 20 für den dritten. Also der Ursprung dieser Tenniszählung ist wirklich Münzen und gewettet darauf, beziehungsweise das hast du gekriegt.
Ja, das habe ich verstanden, aber warum der dritte nur 10?
Weiß ich nicht. Also weil 15, es 15, wahrscheinlich 10. eine 30 und eine 40 Cent Münze, Pence Münze gab oder so. Das waren Münzstücke, die da eingesetzt wurden, richtig. Ja, es gibt 30er und 40er Münzen, was weiß ich.
Wer hat denn 40er Münzen eingeführt? Sind die verrückt?
Weiß ich nicht. Das ist ja, wir reden ja von, das ist ja irgendwie 200, 300 Jahre alt, der Sport.
Die sind doch verrückt gewesen.
1800 irgendwas. So. Und da, ja, ich habe da mal ein Referat drüber gehalten. Ich kriege jetzt nur so bruchstückhaft zusammen. Aber der Hintergrund sind, dass sie Münzen gesetzt haben dafür. Deshalb diese Zählung. Whatever.
Ich habe jedenfalls zufällig die letzten Tage gesehen, dass im Wintersport ganz viel gewonnen wird. Vielleicht ist das nochmal was für euch. Man kann sich diese Kompakt-Sendung angucken. Dann seid ihr vielleicht nochmal interessiert.
Nee. Ich gucke schon zu viel Kompakt. Formel 1 ist gerade zu Ende gegangen an dem Wochenende, die Season. Es war eine sehr spannende Season mit Max Verstappen, der einfach alles zerberstet hat und einfach
wirklich so sad.
19 von 22 Rennen gewonnen hat. 19 von 22. Zwei andere hat Perez gewonnen am Anfang, sein Teamkollege. Und einmal durfte Ferrari mit Sainz gewinnen. Ich glaube, es waren 22 Rennen, also hat er 19 Hamilton gewonnen. Hamilton, Mercedes ist nicht so. Also sind zwar Zweiter in der Konstruktionswertung geworden dieses Jahr, aber ganz knapp vor Ferrari im letzten Rennen, im letzten Minute basically. Da gab es noch einen kleinen Trickversuch, aber nee, das war nix. Also Verstappen ist halt, also Red Bull ist wahrscheinlich das beste Auto. Ich glaube, das kann man so sagen. Man ist sich aber nicht mal so sicher, weil Perez so scheiße ist. Aber Verstappen ist halt, boah. Also ich hab die Schumacher-Zeit erlebt, wirklich aktiv. So aktiv, wie es nur geht. Ich habe jedes Rennen geguckt von Schumi. Aber ich glaube nicht, dass Schumi jemals so dominant war wie Verstappen. Das ist wirklich absurd. Also der macht einfach keinen Fehler.
Also der ist auch der aggressivste Fahrer, den du je gesehen hast. Diese Arschigkeit, die Schumi auch immer hatte, ne? Die musst du haben, glaube ich, als absoluter Topfahrer. Und der hat halt keine Kompromisse. Der fährt den Leuten auch, der sagt, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt die zumachst, dann fahre ich die halt rein, mir doch egal. Und die wissen alle mittlerweile und keiner traut sich da mehr irgendwas gegen ihn und der dominiert da. Also das ist wirklich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Also auch Schumi, also hat auch alle Rekorde von Schumi gebrochen für die einzelnen Saisons und so mittlerweile. Das ist, der fährt da einfach rum, alleine, basically. Aber wirklich, der fährt meistens einfach alleine. Da ist niemand anders. Die anderen fahren da ihr eigenes Rennen und Verstappen fährt da vorne rum mit seinen 20, 30 Sekunden Vorsprung. Das ganze Rennen fehlerfrei. Und das macht er einfach das ganze Jahr über. Absolut insane, der Typ.
Ekelhaft. Ja, ich finde das echt schade. Ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal richtig Lust, mir das anzugucken. Eigentlich interessiert mich diese Motorsportgeschichte gar nicht, aber diese Netflix-Doku war so nett. Und es gibt so eine Gruppe von alten E-Sport-Kollegen, sage ich mal, die sich die Matches, die Sachen zusammen angucken. Da hatte ich Bock drauf. Aber es ist dann so langweilig. Die spielen dann auch so ein Fantasy-Team dazu quasi. Und wer nicht von Anfang an einfach nur Verstappen und Perez aufgestellt hat, hat keine Chance so. Das fand ich
alles. Ja, Perez war ja nicht so wichtig, hat ja nicht so viele Punkte gemacht. Also nicht so.
Nee, aber ne, einfach wegen, es gibt dann halt, ne, auch die Konstrukteurswertung und so, wenn musst du natürlich Red Bull genommen haben, also das ist halt alles.
Ja, klar. Also das ist natürlich schmarrn. Fantasy zu spielen mit der Dominanz ist natürlich absurd. Also wer Verstappen nicht hat, hat verloren, das ist klar. Also er hat einfach alles geholt. Und aber man kann trotzdem hoffen, am Ende der Saison, also abgesehen davon, dass Verstappen weiter alleine rumgefahren ist, wurde es auf jeden Fall dahinter knapp. Auch in den Qualifyings wurde es teilweise knapper. Ne? McLaren kam, Mercedes war wieder ein bisschen stärker auf einigen Strecken. Ferrari war stark auf einigen Strecken. Aston Martin war am Anfang der Saison stark mit Alonso, der immer noch fährt übrigens. Das ist absurd. Alonso wird einfach nie aufhören, glaube ich. Der ist einfach für immer da. Der sagt einfach, weiß nicht, bis ich 70 bin, mir doch scheißegal, das ist mein Cockpit. Ja, würde mehr Spaß machen, wenn es spannender wäre, sagen wir es so. Erst hattest du die Hamilton-Dominanz, jetzt hast du die Verstappen-Dominanz, bisschen schade. Aber was willst du machen? Aber Verstappen hat es halt wirklich auch absolut verdient, also er ist halt mit Abstand der beste Fahrer, glaube ich, den es hier gab vielleicht. Das ist crazy.
Ich habe noch ein Sportthema für euch. Habt ihr die Ulrich-Sachen gesehen?
Ja, ich wollte die nicht nochmal gucken. Ich habe seine alten Dokus gesehen vor ein paar Jahren. Die kamen mit Aufarbeitung. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder eine gibt. Ist mir doch egal.
Nee, also reicht mir auch. Achso, okay. Also die letzten Sachen waren eher so, also es gab zum Beispiel was sehr Gutes vom RBB, wo einfach so diese Drogengeschichte, diese Dopinggeschichte nochmal richtig aufgearbeitet wurde, aber auch eben viel mit letztlich nochmal die Vorwürfe nochmal aktualisiert.
Er hat jetzt zum ersten Mal richtig zugegeben, ne?
Genau, nee, also schon länger her. Nein, ist schon länger her. Jeder weiß, dass er gedopt war.
Ja, das weiß jeder, aber er hat es ja immer abgestritten. Ich glaube, in der Doku ist es zum ersten Mal, dass er es wirklich richtig zugibt auch.
Ja, aber es gab vor drei Jahren oder so eine Doku, die alles aufarbeitet, auch mit seinen Gefährten, mit Armstrong und Co. Und jetzt gibt's die nächste. Also irgendwann ist, ich weiß nicht, was das immer noch soll.
Ich habe ganz kurz irgendwo eine Headline gelesen. Ulrich gibt zum ersten Mal Doping zu,
offiziell. Ja, und das ist, also tatsächlich, ich finde das ganz schön nochmal, weil diese Dokus vor zwei, drei Jahren, die haben sich halt immer damit beschäftigt, dass Ulrich diesen Absturz hatte vor vier, fünf Jahren, ne, wo es ja, diese. Und er hat dann quasi zu diesen Dokus immer nur gesagt, nee, sorry, kann ich nichts zu sagen, ich mache was Eigenes irgendwann bald. Also und dadurch blieb es dann immer in so einer Schwebe und man hatte immer das Gefühl, okay, der ist jetzt 50, hat das immer noch nicht eingesehen, dass, also ne, weil er ja immer sagt, ich habe niemanden betrogen. Wo drin steckt, ja, ich habe zwar gedopt, aber es haben alle gedopt, ne? Ja. Aber jetzt ihn nochmal zu hören, also ich habe jetzt diese Doku noch nicht geguckt, er war aber in einem von diesen Doping-Podcasts nochmal und hat da eine halbe Stunde Interview gegeben und hat eben zum Beispiel mit den Journalisten, die das vor 20 Jahren berichtet haben, die er immer angepumpt hat, ne, mit denen hat er jetzt vernünftig geredet und gesagt, ja, natürlich war das scheiße und so. Und das ist es für mich eine schöne Rundmachung der Geschichte, weil man ja jetzt ernsthaft das Gefühl hat, okay, er hat jetzt das angenommen, er versucht es selber hinter sich zu bringen und zu verarbeiten. Und also es hat ihm natürlich auch nicht gut getan, da die ganze Zeit so zu tun, als wäre nichts.
Nee, natürlich nicht.
Aber weißt du, also ich kann nur sagen, aus diesem Interview, das wirkt für mich so, als hätte er jetzt erstmalig so eine richtige Perspektive darauf. Und gleichzeitig finde ich es aber total nachvollziehbar, wie er da reinkam, weil er ja immer so ein bisschen in dieser Fahrradwelt dieses geprägt hatte. Da musste er sich durchkämpfen, man musste es alleine schaffen, ne? Man muss diese Kraft aufbringen, dass er das Gefühl hatte, er muss mit dieser Situation alleine klarkommen. Und er sagt halt auch, er liebt den Radsport so, er wollte da niemanden anders anschwärzen, er wollte nicht zugeben, okay, alle dopen und so. Das konnte ich nachvollziehen, ne? Dass er zu so einer letztlich bescheuerten Position kam damals und das dann versucht hat, alleine irgendwie hinzukriegen. Das habe ich total verstanden und deswegen fällt es mir jetzt leichter zu sagen, okay, wenn er jetzt gute Sachen machen will, dann kann ich ihm da Glück bei wünschen.
Aber ich hatte damit schon abgeschlossen, ich weiß nicht. Ich meine, man wusste ja eh, dass es eine tragische Figur ist über die letzten Jahre. Ne? Armstrong hatte ja diese Interviews gegeben, wo er sagte, er ist irgendwie, also Armstrong und er sind ja relativ gut befreundet mittlerweile gewesen, oder was heißt befreundet, aber zumindest so eine Kameradschaft vielleicht, nennt man es, wo er irgendwie nach Mallorca gefahren ist, geflogen ist, glaube ich, weil Ulle den vollen Absturz hatte irgendwie, wieder Zurückfall mit Drogen und was auch immer. Und das war ja in der Doku vor ein paar Jahren, vor 3 Jahren oder irgend sowas. Und damit habe ich halt schon längst gültig abgeschlossen. Ich meine, ich kann Ullus Ansicht halt auch einfach verstehen. Also die ursprüngliche, wo er sagt, meine Güte, also ich meine, du bist halt in eine Situation reingeboren, wo jeder gedopt hat. Das ist ja wirklich so. Alle haben es ja zugegeben mittlerweile, also fast alle. Ne? Das ist ja selbst die anderen Leute in seinem Team, die haben es ja alle. Was willst du machen? Also.
Ja, ich finde es sehr schwer.
Du kommst als junger Mensch dahin, du fährst Fahrrad gerne, kommst dann in irgendein Team und alle dopen da. Ja, dann dopst du natürlich auch. Also, ich meine, das ist doch offenkundig, was willst du sonst machen? Sagst du, nee, ich dope nicht und bin weg, tschüss. Also, ich kann es halt nicht mal einen Vorwurf machen. Und mittlerweile, jeder dieser Sieger aus dieser Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, jeder, ausnahmslos jeder, Pantani ist im Grab, der hat gedopt, jeder weiß das, wurde überführt, Armstrong müssen wir nicht drüber reden, Ulrich, alle haben gedopt, jeder weiß es und ich kann ihm gar keinen großen Vorwurf machen, wenn ich ehrlich bin.
Also wenn ich mich recht entsinne, haben die ja nochmal dann ein eigenes Doping angefangen. Und was da außerdem, also ne, das kann man auf jeden Fall schon mal nochmal, also ne, wenn man da eine neue Qualität reinbringt, kann man das schon nochmal problematisieren. Und was Ulrich jetzt eben auch nochmal sagt, ist natürlich, dass die Telekom sich da ja sehr smooth rausgezogen hat aus der Nummer, weil natürlich da mit Sicherheit auch Leute darüber Bescheid wussten. Und klar, da wäre mir sich sehr... Genau, aber ne, dann hat das Unternehmen da trotzdem sehr erfolgreiche Werbung mitgemacht und sich danach dann quasi um niemanden da gekümmert. Und also da, ne, finde ich, kann ja, man schon sagen, okay, das ist auch ganz schön weak gewesen.
Nee, da sind viele schuld. Ich sag nur, Ulrich ist halt nicht schuld. Ich denke, Ulrich ist ein Opfer des Systems gewesen, weil du einfach nicht erwarten kannst von so jungen Leuten. Ich meine, du musst ja einfach verstehen, wann die da hinkommen. Ist ja nicht so, dass er einfach sagt, hey, ich bin gestandener 25-Jähriger, ich fahre jetzt mal Tour de France. Sondern der kommt ja da rein, ne, über Radsport und du kommst halt irgendwann an
ja, ist Punkt, mein,
wenn du gut genug bist, dass da alle dopen in deinem Team, dann dopst du auch. Und dann ist es für dich auch in deiner Welt, weil du wirst ja da reingeboren oder du wächst ja da rein einfach, dann ist es für dich auch völlig normal. Das ist auch überhaupt nicht dieser große Skandal, der von außen darum gemacht wird, glaube ich. Deswegen hat es auch so lange gedauert für ihn. Armstrong hat ja auch in einigen Interviews, da ist wenig Erkenntnis dahinter, wo du sagst, also die haben jetzt zwar erkannt, ja, das ist falsch und das ist böse und Co., aber ich glaube nicht, dass die das in dem Moment so gesehen haben. Und das ist genau wie Ulrich immer gesagt hat, ich habe niemanden betrogen. Ich denke, bin der festen Überzeugung, dass die meisten das so gesehen haben. Weil sie einfach sagten, wie betrüge ich denn, wenn ich dope? Alle dopen, jeder weiß es. Und weißt du, es ist also einfach schwer für mich, es zu verurteilen.
Wenn du mich fragst, wurde er da trotzdem schlecht beraten, weil ich denke, er hätte persönlich einfach damit sehr viel besser umgehen können. Und vielleicht wäre das dann auch
eher
verziehen gewesen, wenn er gesagt hätte, ich habe niemanden betrogen, weil alle anderen gedopt haben, ich auch. Weißt du, wenn er da diese Ehrlichkeit ja, klar, gehabt
hätte. Logisch.
Aber er wurde eben so beraten, Achtung, das ist juristisch vielleicht gefährlich, lass mal lieber. Und das ist, ja, nein, ist einfach schwierig. Und deswegen finde ich das jetzt einen besseren Abschluss, weißt du, jetzt, wenn er, also ich finde auch, wenn er jetzt sagt, okay, ich stehe zu dem allen und ich finde das im Nachhinein jetzt wirklich scheiße, dann kann ich mir jetzt vorstellen, wenn der jetzt bei irgendeinem Team anheuert als Berater oder so, dann hätte ich jetzt nicht das Gefühl, der ist der Berater, wie man am unauffälligsten dopt, sondern das kann ich dann verstehen, dass der motivatorisch zum Beispiel was machen kann, ohne dass das was mit Doping zu tun
hat. Oh ja, das finde ich halt heiser. Okay, ja, das sehe ich. Ich sag nur, also ich hatte halt generell, ich sag nur, aus meiner Sicht habe ich generell damit abgeschlossen, weil ich es nicht schlimm finde, was er getan hat. Also was er als Einzelperson getan hat, weißt du? Weil ich einfach das große Ganze dahinter sehe. Und ich meine, das ging ja bis 2008, 2009, 2010 mit Rasmussen und Contador und so weiter, wo du einfach wusstest, dieser Sport ist tot. Also danach wusstest du es, aber zu der Zeit, wo Ulrich da war, wusstest du es halt noch nicht. Und
der Vorwurf ist ja einfach mehr, wie er damit umging. Weil die anderen haben es ja alle zugegeben. So.
Ja, hat er zu spät gemacht, klar. Aber für mich war es halt eh schon abgeschlossen. Ich brauchte halt nicht dieses Geständnis. Für mich war halt das Geständnis, ich habe niemanden betrogen, war halt für mich schon
genug. Hast du verstanden genug, ja, verstehe ich. Aber also ich meine, Was finde ich trotzdem auch damit drinsteckt und was es nochmal ganz interessant macht, du hattest mir, glaube ich, hier letztes Jahr so angepriesen, dass man oder die Tour de France wieder gucken kann, dass es wieder so viel Spaß macht.
Das war dieses Jahr.
Ja, richtig, ja. Und dazu sprachen sie dann halt auch nochmal in dem Interview und Ulrich sagt halt, dass er sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass jetzt dann noch irgendwie Doping stattfindet, weil einfach der Verband stärker ist, da besser getestet wird und so weiter. Weil
ich kann mir vorstellen, dass da noch Leute gedopt sind. Alleine aus Grund von Statistiken. Also, ich kann mir aber noch vorstellen.
Abzahlen, die produzieren?
Nee, das ist mir egal. Ich finde es zum Beispiel sehr weird, dass einfach zwei absolute Topfahrer aus Slowenien kommen. Mit Roglic und Pogacar. Ich glaube, Slowenien oder Slowakei. Ach so, egal. Irgendeins von Slow. Ich finde es sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, weil, also rein statistisch gesehen, das ist so ein kleines Land, das hat 3 Millionen Einwohner oder so, das ist basically, weißt du, Berlin und Umland, mehr ist es nicht, und dass da zwei absolute Topfahrer der Welt rauskommen, kommt mir halt komisch vor. Aber von den Ergebnissen und Co., es ist definitiv weniger gedopt als vorher, denke ich, also viel, viel weniger, und wenn, dann ist es auch schwächer gedopt, denke ich. Ich weiß nicht, weißt du, so unauffälliger, irgendwie kleinere Sachen, was weiß ich, was die da treiben. Mal das Blut austauschen oder so. Wer weiß.
Ja, aber weißt du, was du ja sagst, wenn die da in der Jugendarbeit irgendwie anders gezüchtet wurden, dann, da würde ich dir noch zugeben, das könnte sein. Aber das sollte ja keine Rolle mehr spielen. Also diese richtig erfolgreichen Doping-Sachen sind ja die, die unnachweisbar sind, weil du es gerade quasi begleitend machst und dann in so kleinen Dosen und so weiter. Eigenblut, diese Geschichten und das müsste ja dann irgendwie das Team mitkriegen oder so. Und also deswegen glaube ich, kann das in der Form eigentlich nicht mehr stattfinden.
Ich denke auch, viele der Ärzte sind einfach weg, die Bösen, wie Fuentes und Co., die halt wirklich das geboostet haben. Und aus Freiburg hatten wir auch irgendwie einen deutschen Arzt, der da viel gemacht hat. Ich glaube, die sind auch weg. Und es ist ja auch schwer, diese Infrastruktur wieder aufzubauen danach, ne? Weil müssen ja Leute ganz, ganz viele eingeweiht sein und alle die Fresse halten. Da musst du ja auch viel Vertrauen haben, ne? Weil du legst ja deine Karriere in deren Hände. Wenn die irgendwann auspacken, bist du halt gefickt. Und ich glaube, das ist auch deutlich sauberer. Vielleicht ist es auch komplett sauber. Mich würde es freuen. Wenn nicht, dann whatever. Ich habe jedenfalls wieder viel Spaß an der Tour. Es war eine tolle Tour. Nicht so toll wie die letztes Jahr, aber war trotzdem eine tolle Tour.
Also ich habe noch eine Frage dazu. Ich kann mich erinnern, dass sie, als es mit Lance Armstrong aufgefallen ist, dass sie ihm den Tour-Sieg aberkannt haben und Jan Ullrich dann den Sieg zugesprochen haben. Wenn jetzt Jan Ullrich auch zugibt, dass er gedopt ist, verliert er auch seine Tour de France-Siege? Oder hat er die schon verloren? Weiß das einer?
Ich habe so verstanden, dass er alles bis auf den ersten verloren hat und den nicht mehr verlieren kann.
Ja, also die meisten sind annulliert, aber ich glaube Ullrich seiner nicht. Ich glaube, der steht. Armstrong ist alles annulliert. Also alle Armstrong-Siege sind weg. Aber ich glaube, es gab keinen Ersatzsieger dafür, weil dahinter auch alles gedopt.
Ich kann mich erinnern, dass Jan Ullrich einmal Zweiter war und dadurch, dass Lance Armstrong der aberkannt wurde, hat er also 2 Turniersiege dann dadurch. Er wurde nachgerückt.
Ich glaube, das als ist Zweiter. Nicht mehr so. Keine Ahnung. Okay. Weiß ich aber auch nicht genau. Ist natürlich auch völlig egal, weil interessiert ja keinen, ne? Also interessiert jetzt so kurz, so aus Interesse halber, aber es interessiert ja keinen. Es ist ja kein richtiger Sieg. Selbst wenn du aufrücken würdest. Armstrong hat halt die Tour gewonnen. Ist ja völlig egal, ob das jetzt auf dem Papier steht oder nicht. Jeder, der es zugeguckt hat, hat mit ihm gefiebert oder gegen ihn gefiebert, wie auch immer. Und ist ja wurscht am Ende des Tages, ne?
Also ich habe es tatsächlich so verstanden, dass das einfach 97 nicht aberkannt ist, aber ich bin mir unsicher. Aber das
ich auch nicht.
Lass mich das abschließend noch sagen. Ich hatte die gleiche Reaktion wie du, Endless, als ich das gesehen habe, dass das jetzt auf Prime ist, das, ne? Dass es das jetzt gibt. Und da hatte ich auch das Gefühl, Junge, ich habe das jetzt schon oft genug gehört, reicht jetzt auch langsam. Und außerdem, insbesondere Ulrich einfach wieder zu hören, wieder so halb negierend das erzählt, da hatte ich keinen Bock drauf. Aber ich habe ihn dann zufällig halt in so einem längeren Interview gehört und das klang einfach nochmal anders. Und deswegen hatte ich dann tatsächlich Lust, mir das anzugucken. Also vielleicht.
Ja, ich gönn's ihm, dass er endlich damit abschließt und vielleicht wieder sein Leben gescheit auf die Reihe kriegt. Gönn's ihm halt, weil er ja trotzdem, da sind wir wieder bei meiner Nationalheld-Verehrung. Ist ja mir scheißegal, ist ja trotzdem Nationalheld für mich. Ich hatte mega viel Spaß mit Ulrich und dann mit Klöden und Co. danach. Es war mega. Das waren die coolsten Tours. Oder mit die coolsten, weil deutsche Beteiligung und so weiter. Von daher ist mir es eh wurscht. Haben alle gedoppt. Ulrich hat gewonnen. Mir doch egal. War geil.
Sagt er genauso.
Ja, natürlich sagt er. Ja, hoffe ich doch. Nein, er hat ich weiß nicht. In dem Umfeld hat er es verdient zu gewinnen, aus meiner Sicht. Er war der Beste in dem Jahr. Von daher soll er seinen Titel behalten. Armstrong war halt auch nochmal ein anderes Kaliber, glaube ich, ne? Weil was Armstrong für ein Doping-Imperium um sich erschaffen hat, war ja völlig insane. Das war ja drogenkartellmäßig. Also was der da geschaffen hat damals, da waren ja alle gedopt, alle wussten, alle im Team waren gedopt und er hat das organisiert und alles mögliche. Das war wirklich wild. Also das ist noch viel, viel schlimmer. Ulrich ist, glaube ich, da einfach reingeboren. Ich glaube auch, Ulrich hat nicht die, das ist so böse, das zu sagen, aber ich glaube, er hat nicht die Intelligenz gehabt zumindest, weißt du, das selbst zu organisieren. Ich glaube nicht, dass er so ein großer Drogen-Overlord war. Ich glaube, der ist da reingerutscht. Armstrong ist selbst der es ausgebaut hat. Ja, das ist wirklich krass. Also ich meine, du musst da überlegen, wie viele Ärzte da drin sind mit illegalen Substanzen. Und überall kommen dann Leute so nachts in dein Hotelzimmer und spritzen dir irgendwelche Sachen. Das ist alles völlig crazy. Das ist nicht normal gewesen, was da abging. Aber da sieht man auch, wie stark, wie schwer der Radsport ist, ne? Dass das da so extrem ist, ist kein Zufall. Es ist halt einfach eine Belastung, die absurd ist für den menschlichen Körper, was die da leisten. Und wenn die das heute ohne Doping schaffen, ist es halt einfach nur absurder Respekt dafür, ne? Es ist crazy, was die da die Berge hochfahren. Jeder, der mal einen Berg mit dem Fahrrad hochgefahren ist, weiß, wie schwer das ist. Und die fahren 20.000 mal schwerere Berge und das über 21 Tage am Stück, ne? Es ist wild.
Wild, Steve. Ich habe noch zwei Sachen auf meiner Liste. Dann bin ich mit meiner Liste durch. Die eine ist, und das ist vielleicht ganz interessant, dass Apple und Paramount ihre Streaming-Dienste verbinden wollen. Und wir haben ja schon mal ganz oft hier im Podcast darüber gesprochen, dass wir damit rechnen, dass diese Bubble bald platzt, dass jedes Hollywood-Studio seinen eigenen Streaming-Service hat und dass die ganz schöne Verluste jetzt machen. Ich meine, bei Disney hört man auch, dass die mit Disney Plus die horrenden Summen, die sie für ihre Marvel-Serien zum Beispiel ausgeben, dass sie sie nicht wieder reinholen. Von daher könnte das passieren, dass jetzt immer mehr Streaming-Dienste, ja, keine Ahnung, schütt gehen oder verschütt gehen und oder zusammengelegt werden. Oder dass am Ende doch wieder alles zurück zu Netflix geht, wie es vorher war. Ich weiß es nicht.
Ich fände es so lustig, wenn sie jetzt alle hin und her fusionieren und dann der letzte große mit Netflix fusioniert und alles wieder wie vorher ist.
Das wäre lustig. Das wäre sehr amüsant. Ja, es sieht alles ganz danach aus, schreibt Atze, dass Paramount Plus und Apple TV Plus in Zukunft ein gemeinsames Angebot haben werden. Aber Paramount Plus war auch nie so groß, ne? Das war echt. Nee. Die haben auch keine großen Serien, also richtig große nicht. Ich glaube, die haben die Star Trek-Sachen, ne?
Ja, schon.
Ja. Naja, also ja. Vielleicht eine ganz nette Nebennotiz. Das ist, ja, dass wir bald wahrscheinlich wieder weniger zahlen müssen. Die Frage ist halt, oder das Nachteilige da ist, dass wir dann auch wieder sehr viel weniger geile Serien und geile Serienproduktion bekommen werden, weil dieser Konkurrenzkampf dann weniger wird, weil es weniger Streaming-Services gibt, ne?
Also ich weiß nicht, ich fand die Qualität von Netflix vorher besser. Von daher, ich bleib dabei. Ich glaube nicht, dass das zur Qualität beigetragen hat, maximal zur Quantität.
Ja, kann man so sehen.
Also ja. Apple ist ja noch der Vorreiter in guter Sachen gefühlt.
Ja, ich meine, ich gucke doch nur fast nur alte Sachen. Also richtig geil finde ich nur die alten Sachen.
Ja, du bist ja aber auch komisch.
Naja, ich meine, nee, ich wollte dir zustimmen, dass die von den neuen Sachen halt einfach nicht gut gemacht werden.
Ich weiß noch, wie geil es damals war, als House of Cards und Co. auf Netflix kam, wie groß das war, weil einfach, weil sowas nicht gab. Alles war vorher immer Fernsehserien, die irgendwann eventuell gestreamt werden können, mal, aber mit Netflix-Startern, mit House of Cards oder Orange is the New Black, das waren halt Top-Produktionen. Das war übel und das gibt's heute halt nicht mehr in dem Ausmaß, finde ich. Also wahrscheinlich gibt's die immer noch, aber sie werden halt nicht mehr so gehypt, weil es so viele gibt oder so.
Ja, also die machen alle mehr oder weniger Verlust. Läuft nicht so, wie sie es gedacht haben. Jeder wollte ein Stück vom Kuchen ab, das hat nicht geklappt. Jetzt
Kuchen sind war die zu entweder klein.
Genau, jetzt sind sie entweder bald bankrott mit ihrem oder bankrott vielleicht nicht, aber verlieren zu viel Geld, dass sie den Laden dann zumachen, ne? Und ich glaube, ja. Paramount Plus werden die ersten sein, die sagen, okay, wir gehören jetzt zu Apple. Und Apple ist einen anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, wir machen sehr, sehr, sehr gute und aufwendige Produktionen, aber dafür weniger, was ja im Prinzip deinem Wunsch entspricht, Clays.
Ja, aber die haben leider nicht meinen Payment-Wunsch entsprochen.
Das stimmt, aber also die ganzen Apple TV Plus Sachen sind halt extrem gut. Also das ist wirklich qualitativ hochwertig. Genau das Gegenteil, was Netflix macht mit dieser Masse und diesem 80% Bullshit mittlerweile.
Ja.
Apple habe ich auch gekündigt seit Wochen oder seit Monaten schon und brauche ich auch nicht, weil da ist nix. Ganz kurz, noch eine Sache auf meiner Liste, die habe ich vorhin vergessen beim Fußball. Es sollen Zeitstrafen getestet werden. Revolutionäre Neuerung im Fußball. Bisher wurde das eher so auf kleineren Ligen im Amateurbereich getestet. Jetzt soll es auch im Profibereich getestet werden.
Und ich fordere das seit Jahrzehnten.
Seit Jahrzehnten gelbe Karte, rote Karte oder eine Zeitstrafe. Fußballschiedsrichter könnten eine neue Sanktionsmöglichkeit bekommen. Der oberste Regel, die obersten Regelhüter haben sich für einen Testlauf bei den Profis ausgesprochen. Bislang wurden Zeitstrafen unterklassigen Ligen in England getestet. In Deutschland werden in einigen Landesverbänden Zeitstrafen im Amateurbereich eingesetzt. Also jetzt kommt es demnächst im Profibereich. Mein erster, als ich es gelesen habe, war, ey Leute, kriegt doch erstmal bitte eure scheiß Handregel in den Griff, bevor ihr irgendwann neue Sachen aufmacht. Aber vielleicht sind das ein bisschen Äpfel und Birnen, so, weißt du?
Das ist absolut Äpfel und Birnen. Zeitstrafen sind das Beste, was dem Fußball passieren kann, aus meiner Sicht. Ich sag das schon immer.
Aber in welcher Relation denn? Also vor der gelben
Karte? Keine Ahnung, ich würde die rote komplett abschaffen, aber ich hasse rote Karten. Aber, also vor allem so dumme rote, weißt du? Ich finde zum Beispiel, okay, nehmen wir an, eine Notbremse. Ich finde, das war noch nie eine rote. Das war ein, also, ja, ich meine, es kommt auf die Zeit im Spiel an, aus meiner Sicht. Ich finde es total wild, dass in der 5. Minute eine Notbremse das Spiel für deinen Club basically verliert in den meisten Fällen. Und zwar deutlich. Und in der 85. ist es völlig egal. Also dann mauerst du halt noch 5 Minuten, weißt du? Ich fand das schon immer sehr, sehr weird. In sich von der Regelauslegung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zeitstrafen kommen sollen. Aber alleine von der Grundidee finde ich Zeitstrafen halt super, weil sie halt auch die Dynamik des Spiels komplett verändern. Weil dann hast du halt so Art Powerplays wie im Eishockey. Was ja einfach gut ist. Weißt du? Also für viele langweilige Spiele.
Die Frage ist es wirklich mit Fußball so einen großen Vorteil? Es gibt auch Spiele, wo Mannschaften, die rote Karten haben und dann plötzlich besser spielen. Sie, die Nationalmannschaft mit Sané als sehr groß gekriegt hat, waren die plötzlich besser. Das ist im Gegensatz zum Eishockey, wo es, glaube ich, 5-5 oder 6-6, ist das ein anderer Schnack. Eine Zeitstrafe ist nicht so eine krasse. Also wenn du sagst, 10, 15 Minuten Zeitstrafe für einen Spieler, dann ist das nicht so krass im Vergleich zu anderen Sportarten.
Also die Leute erinnern sich natürlich immer gerne an die Ausnahmen, wo dann ein Team irgendwie extrem kämpft, weil es irgendwie die Motivation in einem weckt. In den meisten Fällen ist eine rote Karte für dein Team, wenn noch genug Zeit zu spielen ist, schon meistens auch die Niederlage. Das ist bestimmt
auch,
dass
es nicht so unterlegt. Dann auch regelmäßiger verteilen und dann kann es sich auch lohnen, darauf so ein bisschen zu trainieren, dass man, dass die Spieler besser erkennen, wo jetzt die Schwäche beim Gegner ist und das nochmal ein bisschen 10 Minuten lang ein bisschen mehr ausspielt.
Also ich meine, wir müssen nicht drüber reden, es ist obvious ein großer Vorteil, wenn du einen Mann mehr hast im Fußball. Also ich meine,
aber komm. Ich sage auch nicht, das ist kein großer Vorteil, ich sage im Vergleich zu anderen Sportarten,
ja, natürlich,
wie Handball, Eishockey, ist es nicht so ein krasser Nachteil.
Das liegt ja einfach an der prozentualen Verteilung. Wenn im Eishockey dann Handballwehr fliegt, dann hast du halt bei Handball wie viele Feldspieler? 5 in der Regel, ne? Dann fehlen halt auf einmal 20% der Feldspieler. Bei Fußball sind es halt nur 10% der Feldspieler, die dann fehlen würden. Das ist natürlich ein Unterschied. Aber ist ja egal. In der Regel siehst du trotzdem, selbst wenn jemand verletzt ist oder so, dass dieses Team, was dann eine Überzahl ist eine Zeit lang, weil der Typ gerade draußen behandelt wird, dass das dann Druck macht. Das merkst du schon. Also die sehen schon, oh, guck mal, da ist jetzt gerade einer draußen, das ist vielleicht unsere Chance. Und ich glaube, wenn du dann eine 10-Minuten Zeitstrafe irgendwen hast, muss natürlich länger sein als im Eishockey, nicht so 2 Minuten, das hilft natürlich gar nichts. Also das ist ja einfach ein Einwurf und dann ist vorbei. Es muss schon 10, 15 Minuten sein oder so, ne? Und dann kannst du halt sagen, hey, wir haben jetzt ein Powerplay, jetzt eigentlich haben wir keine Chance gegen die Bayern, aber es steht immer noch 0-0, die sind gerade zu 10, jetzt lass mal Gas geben. Kann natürlich auch den Konter fangen, dann stehst du 0-1, klar, aber weißt du, was ich meine? Ich glaube einfach, dass es eine bessere Dynamik reingibt. Und wenn nur, die dann...
Da musst du das ganze System neu ordnen, ne? Also wo setzt du die Zeitstrafe an? Nach der gelben Karte, vor der roten, nimmst du die rote raus, nimmst du die gelbe raus, machst statt der gelben die Zeitstrafe. Das muss man dann noch... Ich weiß nicht, wie das in der Praxis
funktioniert. Ich bin kein Fan von roten Karten, noch nie gewesen, weil ich sie unfair finde, weil sie aus meiner Sicht unterschiedliche Wertigkeit auf basierend der Spiellänge haben. Ne? Also ich meine, in der NBA zum Beispiel gibt es ja, wenn einer ejected wird oder auch in der NFL, dann darf einfach ein anderer Spieler rein. Das ist dann der Nachteil, dass dieser Top-Spieler weg ist. Oder wenn du zu viele Fouls gefarmt hast in der NBA. Aber im Fußball ist ja so, der Spieler ist einfach weg für immer. Und es darf auch keiner nachkommen. Und wenn das halt early passiert, ist es halt viel, viel, viel schlimmer. Und teilweise ist es ja einfach ein Versehen. Jetzt kannst du sagen, eine Notbremse musst du halt nicht machen in der 10 Minuten, dann lass lieber das Tor zu. Sehe ich. Aber teilweise ist es ja einfach so ein typisches, ich gehe auf den Ball, gestrecktes Bein, oh, der Ball ist schon weg, ich bin eine halbe Sekunde zu spät und mein Team ist jetzt 80 Minuten in Unterzahl. Das passiert ja einfach sehr häufig. Also sehr häufig in Anführungszeichen, aber es passiert. Jeder kennt das. Und das finde ich halt einfach unfair. Zum Beispiel bei unserem Kolomoani-Spiel gegen Neapel. Das ist halt einfach so dumm. Also ich meine, es war in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten, aber trotzdem. Das bricht halt das ganze Spiel, da geht nichts mehr. Und ich finde das halt blöd. Ich finde, für sowas sollte es Zeitstrafen geben. Wenn es obvious keine Absicht ist, und ob wir es nicht extrem hartes Vergehen, dann sagst du halt, eine Notbremse ist 30 Minuten wert, meinetwegen. Und wenn das dann in der 60. passiert, dann ist es halt bis zum Ende des Spiels. Aber wenn es in der 30. passiert, kann das Team wenigstens sagen, okay, wir müssen jetzt 30 Minuten durchhalten, aber die letzten 30 Minuten sind wir wieder voller Stärke, weißt du? Das fände ich halt einfach viel, viel besser. Weil du musst dann halt einfach den Regelkatalog ändern, aber dann kannst du die Strafen halt auch fair aussprechen. Weil aktuell sind sie ja nicht fair. eine Notbremse, wie gesagt, in der 10. ist schlimmer als in der 80. Und das ist halt falsch aus meiner Sicht, weil es ja das gleiche Vergehen ist.
Mhm. Und ich muss kurz sagen, dass es beim Handball natürlich 6 Feldspieler sind, aber vor allem habe ich da noch eine Frage. Ich dachte nur, wir kriegen unendlich Hate-Kommentare sonst. Also es gibt ja diese idiotischen Sachen, ne, wo man den Spieler hasst, weil er, was weiß ich, eine dumme gelbe Karte kriegt für ein unnötiges Foul und dann nochmal irgendwie zu lange diskutiert und dann gelb-rot kriegt oder so.
Ja, sowas zum Beispiel. Ist auch eine Zeitstrafe aus meiner Sicht.
Das genau, verstehe ich. Aber also würdest du nicht sagen, es müsste eine Steigerung dann trotzdem geben?
Ich meinetwegen kann die rote bleiben. Für absurd gefährliches Spiel kannst du meinetwegen immer noch rote geben.
Oder Tätigkeit oder so.
Für Tätigkeiten kannst du rote geben, aus meiner Sicht. Das ist okay. Das müssen die Leute einfach zusammenkriegen. Sowas wie Jakic. Hast du das gesehen, was Jakic da getan hat, Steve? Das war so witzig. Es war so ulkig. Jakic kommt rein, weil sich Skiri verletzt. Und kommt irgendwann rein und macht ein doofes Foul, kriegt eine gelbe und beschwert sich beim Schiri. Oder er hat vielleicht sogar für Meckern bekommen, keine Ahnung. Der ist ja auch zum Schiri gelaufen, aber so wirklich nah dran. Also so wirklich Stirn an Stirn, basically. Und ich denke die ganze Zeit, Jakic, was machst du da? Bist du verrückt? Was ist denn mit dir? Was ist denn los mit dir? Und dann macht er irgend so ein komisches 0-15-Foul in seinem eigenen Strafraum, kriegt dafür gelb-rot. Das fand ich auch viel zu hart. Und er ist komplett ausgetickt. Der ist zum Schiri gelaufen. Alle Eintrachter haben versucht, ihn aufzuhalten. Ich glaube, der wollte ihm die Fresse polieren oder so. Es war völlig absurd. Der ist auf ihn raufgestürmt. Dann geht der raus, geht halt endlich vom Platz, weil irgendwie die Eintrachtspieler ihn so wegstoßen und sagen, hey, wir wollen noch das Unentschieden machen, geh mal vom Platz. Und dann geht er zum 4. Offiziellen und ist wirklich Stirn an Stirn mit dem. Also wirklich, der ist wirklich einfach Körperkontakt mit dem 4. Dings und schreit den an. Und du denkst dir, was ist denn los mit dir? Vor allem so ein, ich möchte nicht sagen unwichtig, aber schon unwichtiges Spiel am Ende des Tages. Ist jetzt nicht, dass es um die Europa League ging oder so, weißt du? Ich meine, wir waren eh schon weiter. Ist halt schade, dass wir jetzt nicht Erster sind. Aber was ist mit Jakic los, weiß ich nicht. Der kriegt eine Sperre für immer, glaube ich. Ich glaube, der darf nie wieder Conference League spielen. Das ist absurd, was der gemacht hat. Du hast wirklich Angst gehabt, dass der dem einen reinschlägt. Das hast du noch nie gesehen in dem Ausmaß.
Tja.
Völlig komisch. Also.
Der war wohl in seiner Wut gefangen. Das ist ja manchmal so. Ja, ne?
Der durfte nicht so viel spielen die Saison. Ich glaube, der ist mad oder so. Aber das war wirklich krass. Also er wollte halt Einstellung zeigen oder so, aber es war ein bisschen too much.
Okay, ich habe meine Listen durchgearbeitet. Wenn ihr nicht noch was habt, würde ich vielleicht noch ganz kurz, also ich habe auch serientechnisch diese Woche His Dark Materials weitergeguckt, was ganz gut ist. Hast
meine Animes nicht geguckt?
Nee, habe ich nicht geschafft.
Na gut.
Okay. Sei nicht traurig. Ich glaube, es macht eh keinen Sinn. Ich glaube, ich würde es eh nicht mögen, von daher.
Ich krieg dich schon noch da rein.
Nein, kriegst du nicht.
Komm zu mir ins Loch.
Nein, ich will nicht zu dir ins Loch kommen. Gut, also, wenn ihr jetzt nichts habt, wären wir durch für heute noch. Habt ihr noch irgendwie eine kleine Anekdote oder hast du wieder komische Leserbriefe gekriegt?
Keine Leserbriefe und der Typ hat sich auch nie wieder bei mir gemeldet, leider. Was heißt leider? Das ist schon okay. Nee, Anekdote sonst. Ansonsten kann ich noch über Seven vs. Wild ganz kurz. Ist letztendlich auf YouTube gestartet. Die ersten 2 Folgen sind da, was mich aber nicht mehr interessiert, weil ich es ja schon seit einem Monat auf Freevee geguckt habe. Welches übrigens eine scheiß Plattform ist. Ich hasse Freevee, aber okay. Und Seven vs. Wild, die richtige, also da, wo wir jetzt richtig sind, bei Freevee, hat schon ganz gut Fahrt aufgenommen. Ich spoilere, es sind nicht mehr alle drinne. Und ich glaube, es werden sehr bald noch weniger drin sein.
Das finde ich tatsächlich super sad. Also ich verstehe eigentlich nicht, dass du keinen Bock auf die Reactions hast. Ich habe mir das jetzt angeguckt die letzten Tage und das macht ja einfach trotzdem Spaß. Also ich meine, also wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was vor 1,5 Monaten passiert ist. Deswegen kann ich die auch gut nochmal laufen lassen so. Aber es macht ja einfach nochmal einen Unterschied, wenn bei den lustigen Sachen was Lustiges passiert oder also die Streamer sich dann nochmal darüber amüsieren und so. Und es gibt ja auch so Zusammenschnitte, ne? Du brauchst ja immer die kompakten Formate, da kannst du dir einfach alle Reaktionen von allen Leuten angucken, parallel in so einem 40-Minuten-Video oder so, das würde ich dir empfehlen. Linke ich dir gleich, das ist bestimmt genau das Richtige für dich. Verdammt, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen.
Ich wollte gerade sagen, da kommt noch was, oder? Ich kann noch ganz kurz einsteigen, bis du wieder überlegst. Ich habe, also ganz kurz noch, ich mochte Knossi noch nie. Also ich mochte Knossi nicht, weil der hat für mich immer so verrückt gewirkt und der bewirbt Glücksspiel und alles Mögliche. Das sind alles Sachen, die ich nicht unbedingt so feiere, ne? Und der sieht für mich ein bisschen verrückt aus. Damals hat er immer bei 9 Live angerufen und so weiter. Egal, ich mochte Knossi also nie. Bin auch zu alt dafür vielleicht oder was auch immer. Aber in Staffel 2 hat er mich ja überzeugt. Ich fand das beeindruckend, weil so ein normaler, wie soll ich sagen, so ein komplett Normalbürger da irgendwie reinläuft, der keine Erfahrung mit irgendwas hat und irgendwie versucht, auf dieser Scheißinsel zu überleben 7 Tage, ne? Und das fand ich sehr beeindruckend, weil das lustig gemacht hat. War auch guter Entertainment. Ich fand, Knossi war der absolute Lichtblick in Staffel 2. Und ich dachte mir aber, jetzt mit Sascha zusammen, der ja auch in Staffel 2 dabei war, wo die irgendwie Freundschaft geschlossen haben, ja, das muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Aber diese beiden sind absolut überragend. Also ich muss mittlerweile mir ein Knossi-Shirt holen oder so. Ich bin jetzt wohl Fan. Ich find's wirklich absolut überragend. Was für du siehst immer diese Switches. Das ist so witzig. Die sind alle völlig am Boden gefühlt. Die sind völlig am Ende. Alle. Und dann kommst du wieder zu Knossi und Sascha. Und die haben die Zeit ihres Lebens, als ob sie irgendwie im Wellness-Ressort da sind. Das ist völlig wild. Die sind so happy die ganze Zeit, dass sie da einfach irgendwo chillen dürfen. Die freuen sich über alles, fällen einen Baum und sind die happiesten Menschen der Welt, dass sie das geschafft haben. Und die sind jetzt ja schon 4-5 Tage da, ne? Also auf Freebie. Und ja, ist kein Spoiler jetzt, die sind noch drin. Es ist insane. Ich glaube, die machen das einfach. Es ist wild.
Also ich habe vor 10 Jahren oder so mal mit Knossi zusammen bei einem Event Poker gemacht. Also ich habe mit jemand anders kommentiert und Knossi hat quasi Interviews gemacht. Und da war das schon absolut beeindruckend, wie der, also da sagen ja auch diese ganzen Leute, also zum Beispiel in den Reactions sagen die Leute jetzt alle, Knossi ist die ganze Zeit so. Und das stimmt natürlich einfach, ne? Der ist also wirklich, der ist natürlich ein Irrer, so, aber ja, halt, der aber ist netter, immer, ja, ich glaube, netter kann man halt wie Endless sagen, bei manchen Sachen findet man nicht gut, was er macht und so, aber er ist halt unendlich getrieben einfach. Also er ist immer, also er wirkt immer wirklich komplett auf Droge, also
ja, komplett so am Boden. Auch da. Aber ich muss halt einfach sagen, also die sind jetzt halt da, also auf Freebie, das ist ein kleiner Spoiler jetzt, ne? Die sind jetzt seit 4-5 Tagen auf Freebie. Ich glaube, wir sind jetzt, gehen jetzt gleich auf den 5. Tag zu.
Was ist denn aber
auf
Freebie?
Das ist dieser Amazon Umsonst-Service, der okay, mit Werbung ist. Also ist basically Prime, aber mit Werbung. Und für alle umsonst. Und da läuft halt Seven vs. Wild, ne? Also die haben die Rechte sozusagen davon gekauft. Dafür läuft es halt einen Monat früher da und jetzt läuft es halt erst auf YouTube. Also auf YouTube sind wir jetzt bei Folge 2, auf Freebie sind wir bei Folge 10.
Ich weiß wieder. Mir ist wieder eingefallen.
Ganz kurz, noch zu Steve. Also, Dings, sind wir jetzt gerade bei 4 oder 5 Tagen. Merk es dir, Nomi. Und die haben halt kaum was gegessen in der Zeit eigentlich, Sascha und Knossi. Also, ne, jetzt in der letzten Folge geht's ein bisschen voran, aber ich will nichts zu sehr spoilern. Und die also du switchst wirklich von absolut toten Gesichtern von den anderen Teilnehmern teilweise, von einigen zumindest, die wirklich die ganze Zeit eigentlich nur, ich möchte nicht sagen, jammern, ich kann das schon verstehen, die haben seit 5 Tagen nichts gegessen und die sind nicht mehr so gut drauf, ne? Und die haben schlechtes Wasser und die haben nichts zu tun, denen ist langweilig und so weiter. Und du switchst dahin und dann switcht die Kamera, dann switcht halt zur nächsten Szene wieder zu Knossi und Sascha und die singen da gerade wieder oder so. Ich finde das so willkürlich lustig, weil du siehst so die Apokalypse bei allen anderen und die komplette Endzeitstimmung und die wollen einfach, eigentlich wollen die gar nicht mehr leben. Und dann switchst du wieder zu Sascha und Knossi und die sitzen da gerade und haben den Spaß ihres Lebens, so kommst du dir vor. Es ist so wild, wirklich. Also es ist wirklich so amüsant. Ich find's herrlich. Jetzt darfst du, Nami.
Ja, also wie gesagt, deine Spoiler-Geschichte habe ich nicht so richtig nachvollziehen können, weil es mir nochmal Spaß macht. Was aber auf jeden Fall natürlich eine Katastrophe ist, ist, wenn da jetzt Social-Media-Posts gemacht werden oder ne, einfach die YouTube-Videos rauskommen. Ja. Natürlich gibt es immer Leute, die sich das nicht nehmen lassen können, da dann runter zu posten. Ja, ist aber eh ab dem und dem Zeitpunkt langweilig, weil da fliegen die und die raus. Und es ist einfach so. Also wirklich
wie. Ja, aber es ist ja noch viel schlimmer. Ich meine, es ist ja noch viel schlimmer. Selbst die Leute, die nicht spoilern wollen, spoilern ja unabsichtlich. Weil wenn ich jetzt zu meiner neuen Freebie-Folge was auf Twitter posten würde mit dem Hashtag Seven vs. Wild und jemand, der gerade YouTube geguckt hat, den Hashtag Seven vs. Wild auf Twitter sucht, dann sieht er ja meine Sache. Aber ich beziehe mich ja gerade auf Folge 10 und er bezieht sich gerade auf Folge 2 YouTube. Also ja, es ist einfach ein generelles großes Problem, dass du kannst ja nicht gespoilert werden, wenn du dich auch nur ansatzweise jetzt auf YouTube, wenn du YouTube guckst und du willst aber gleichzeitig Social Media erleben, dann wirst du automatisch gespoilert. Das ist ja unmöglich, das zu umgehen, weil ja einfach viele Leute auf Freebie das posten. Und das ist ja nicht mal absichtlich. Das sind ja nicht mal diese Arschlöcher, die alles spoilern, die, weißt du, einen Tag nach Filmrelease in deinen Twitch-Chat kommen und dir sagen, wie das Ende von fucking, was weiß ich, vom neuen Star Wars ist. Das ist ja Absicht. Nee, es ist ja unabsichtlich. Wenn ich jetzt was dazu schreiben würde, ich habe mir das überlegt, weil ich wollte was zur letzten Folge eigentlich schreiben. Ich habe die letzten Jahre auch immer 1-2 Tweets zu Seven vs. Wild abgegeben. Ich bin da ja sehr selten unterwegs, dass ich da was poste. Aber ich wollte was posten, dann habe ich mir aber gedacht, das kann ich ja nicht machen. Dann spoilere ich ja jeden, der jetzt auf YouTube guckt. Das nimmt halt viel von der Experience weg.
Ja, dieses Social Media, dieses gemeinsame Enjoyment, wie du sagst letztlich, das geht dadurch auf jeden Fall ein bisschen verloren, ja.
So, Steve hat schon abgeschaltet, der will aufhören. Jetzt hören wir auch auf.
Ja, okay. Nee, ich habe das mir angehört, aber für mich ist das Format einfach nichts. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wenn ihr damit Freude habt, ist ja völlig in Ordnung. So, ihr Lieben, wir machen Schluss für heute. Irgendwann im Laufe der Woche gibt's wieder Stevenio Talks. Am nächsten Freitag zocken wir wieder alle die Saison der Entdeckung und am nächsten Sonntag natürlich wieder das Herrenspielzimmer. Also ist die Woche gedeckelt. Danke für euch beiden. Danke, Nomi, dass du doch noch zu uns gekommen bist.
Hey, es tut mir so leid.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Gut, nächste Woche in alter Frische. Macht es gut. Habt eine schöne, schneefreie Woche hoffentlich. Ciao, ciao.
Bis dann.